Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Herzlich willkommen, schönen guten Tag zu Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann. Das ist dieser wunderbare Mensch, der so romantisch Chelas sagen kann.
Chelas.
Und mir, Michael Dietz. Zwei Freunde, zwei Reisende, zwei Journalisten, zieht's immer mal wieder durch die Welt und wenn wir zurückkommen, berichten wir davon. Jochen war unterwegs in Athen, weiße Rosen aus Athen sammeln, für mich, wenn er nach Hause kommt. Er hat mir einen Blumenstrauß weißer Rosen mitgebracht, in Form von Geschichten und Erzählungen. Es war nicht wirklich Blumen, aber das habe ich auch nicht erwartet. aber ich freue mich sehr auf deine Geschichten. Wir sind heute in Athen unterwegs und auch auf griechischen Inseln, denn in dieser Folge treffen wir später auch noch eine gute Freundin von uns, Tamina Kallert. Kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen. Sie moderiert die Sendung wunderschön. Sie ist die Reisekönigin des deutschen Fernsehens. Und mit Tamina haben wir gesprochen über griechische Inseln und sie hat wirklich ganz tolle Geheimtipps für uns und hat uns richtig Lust gemacht, von Athen ein Schiff zu nehmen, die weißen Rosen über Bord zu werfen und noch ein paar Tage auf Inseln zu verbringen. Jochen, bevor wir auf die Insel gehen, fahren wir und laufen wir mit dir durch Athen. Was sind die Highlights?
Also
1, 2, 3, da muss doch schnell gehen, das muss wie aus der Pistole geschossen kommen.
Ja, also ich meine, Athen ist eine der Städte dieser Welt. Also das ist wirklich so, und je weiter man um diese Welt rumkommt, desto mehr Menschen reden über Athen, auch gerade Leute außerhalb Europas. Es ist eine der Städte dieser Welt, in einem der Länder dieser Welt, einem der Reiseländer, Athen in Griechenland, Weltgeschichte. Die Leute kommen wirklich aus der gesamten Welt auch dahin. Ich sage nur die Akropolis, ich sage Olympia, ich sage die Demokratie, ich sage tausende Jahre Geschichte, aber halt auch, und das durfte ich erleben und das gibt es heute auch, coole Viertel, sehr schöne Ecken, unfassbar liebe Menschen, das ist wirklich keine Floskel, das habe ich selten so erlebt, extremstens leckerstes Essen, auch ein paar weiße Rosen.
Aha. Athen. Für ja, wen? Ja. Ich bin sofort eifersüchtig. Wer hat weiße Rosen gekriegt?
Das sag ich nicht. Schön. Athen ist der perfekte Städtetrip oder halt ein unverzichtbarer Stopp bei jeder Reise durch das wundervolle Griechenland. Vielleicht auch einfach so als Gateway zu den griechischen Inseln, wie auch immer ihr das einplanen wollt. Aber Athen muss passieren, wenn es mal in der Nähe ist, finde ich. Und hier bekommt ihr jetzt wirklich rund so eine Stunde lang die besten Tipps, Geschichten, okay, alle Highlights von meinem Trip.
Mein Fernweh wird noch schlimmer, weil eigentlich wollten wir zusammenfahren. Ich konnte aber nicht. Du bist alleine ohne mich. Deshalb wird mein Fernweh jetzt noch schlimmer sein nach diesen kleinen Appetithäppchen und Teasern. Ich freue mich aber trotzdem drauf, mit dir durch die Stadt zu gehen und natürlich auf diese großen Namen an Sehenswürdigkeiten, die natürlich Weltrang haben. Aber ich bin auch sehr gespannt, was du da alles gegessen hast, weil für mich ist Griechenland auch tolles Essen.
Ja.
Ich dürfte einmal auf Kreta sein und habe mich da auch, und das ist auch nochmal besonders, ne, weil du auch nochmal eine Insel hast und dann hast du nochmal spezielles Essen dort, aber mich hat das so weggehauen, wie toll das war und die Gastfreundschaft. Und dieses Klischee, was wirklich so ein Klischee ist, sagen wir mal im deutschsprachigen Raum, diese, dass man abends da sitzt, es ist warm, die Sonne geht unter und dann sitzt du in so einer Taverne und isst fantastisch und guckst irgendwie aufs Meer oder die Berge und da sind nette Leute. Dieses Klischee ist kein Klischee, sondern ich habe es festgestellt, es ist einfach die Realität.
Ja, es ist die Realität auch in der Stadt. Du siehst da nicht immer aufs Meer, wobei das Meer sehr nah ist. Aber du sitzt halt bei diesen warmen Abenden draußen und ich war Anfang November da, Leute. Ne? Also es geht jetzt hier nicht um Juni oder Juli oder so, sondern wirklich auch um eine Stadt, die in anderen Jahreszeiten durchaus warm und angenehm zum Draußensitzen ist. Aber ich kann ja mal anfangen mit meinem Erstkontakt mit Athen.
Ich bin gespannt.
Es ist tatsächlich, es war die Taxifahrt vom Flughafen. Ich dachte, komm, jetzt hau ich mal die letzten Devisen auch noch raus. Ich habe mir irgendwie ein Taxi gegönnt, hatte ich in dem Moment Bock drauf. Man kommt gut vom Flughafen an, das auch in die Stadt. Öffentliche Verkehrsmittel sind in Athen durchaus eine gute Art rumzukommen. Also auch
U-Bahn und so. Aber der Feine hat sich erstmal mit seinen Devisen, wir kommen in den 80ern, wir wollen ihr Geld zurück, erstmal schön Taxi gegönnt. Finde ich gut.
Naja, mit deinem Ersatz zusammen. Ich war ja mit einem Kollegen unterwegs, weil du dann ja doch nicht konntest. Der heißt ja auch Jochen. Gruß an den. Und dachten, wir kommen durch zwei ein Taxi. Man kennt ja diese Rechnung. Ne? Und der Jungs, der Girl ist doch fast billiger, wenn man den Taxi teilt. wie man so denkt. Ne? Ja. Mhm. Auf jeden Fall in diesem Taxi überdrehte Mucke, also ziemlich laut. Der Taxifahrer singt mit bei allem. was aus dem Radio kommt. So eine Art Mischung, das habe ich selten erlebt, aus Folklore, Metal und irgendeinem ewigen Gitarrensolo und dann aber halt griechischen Text dazu. In jeder Note ist Leidenschaft. Alles ist so ein bisschen anders, als ich es so kenne. Aber irgendwie, ja, also mein Erstkontakt mit Athen jedenfalls. Der Mann fährt genauso leidenschaftlich, wie er den Preis verhandelt hat. Und wir sehen sehr viel von der Stadt, wie wir da so reinfahren. Es ist fürchterlich nett, vor allen Dingen. Also es ist einfach so ein ganz lieber, herzlicher Mensch, der uns da nach Athen reinfährt vom Flughafen. Und die Stadt, die erstmal an mir vorbeizieht, ist erster Eindruck erstmal so ein bisschen hügelig, so ein bisschen bergig auch. Es gibt so ein paar Berge, die so rausragen, weiß bebaut, wie so oft in Südeuropa. Das hat natürlich auch mit der Sonneneinstrahlung und so zu tun. Und manchmal fressen sich diese weißen Siedlungen so ein bisschen die Berge hoch. Und über allem liegt so ein leichter Smog. Also wir kommen tagsüber an im Hellen und es ist eine Metropole, ne? Da brummt es. Da leben im Großraum rund so 3,8 Millionen Menschen und da passiert was. So. Und das ist so ein leichter Schleier, der da so drüber liegt, der natürlich für fantastische Sonnenuntergänge sorgt. Der ist auch nicht jeden Tag da, aber an dem Tag war es so aufgrund der Wetterlage, glaube ich. Und als wir so abbiegen von der Hauptader dieser großen Straße in die kleineren Ader in der Stadt, ist sie das erste Mal zu sehen. Und jetzt fragt man sich immer ganz kurz, wen meint er, wenn er von ihr redet, aber eigentlich ist es klar. Und eigentlich ist sie überall.
Sagst also, du es, sonst bin ich wieder so ein Angeber.
Ja, die Akropolis. Es ist am Ende
ist es so beeindruckend, die dann wirklich alle sagen, weil man von Bilder gut und schön, es gibt ja tolle Bilder auf Insta und coole Posenfotos davon und dann denkt man, ja, aber dann manchmal, wenn man dann dort ist, kriegt man ja so sein eigenes Bild. Wie war dein eigenes Bild davon?
Sie schwebt über allem, weil die Akropolis an sich ist ja eigentlich ein Berg. Da kommen wir später noch zu. Da drauf liegt dann ja so ein Tempel. So ein Tempel, der Tempel, den alle meinen. Und sie schwebt über allem, weil sie halt hoch liegt, über der Stadt und im Dunkeln angestrahlt wird. Das heißt, sie ist wie so eine Erscheinung nachts und tagsüber ist sie auch immer zu sehen. Das heißt, mein erster Moment war schon erhaben, weil du denkst, wow, das ist jetzt so eins der Fernweh-Symbole überhaupt auf dieser Welt, wenn man an Reisen denkt, ne? So auf diesem Berg irgendwie und sie erstrahlt so und hat auch schon diese Säulenoptik, die siehst du aus der weiten Ferne auch schon. Sie schimmert halt so weiß, marmoresk, so in diesem blauen Himmel, den man dann so hat in Griechenland oft. Und letztlich ist sie mein stetiger Begleiter dann. Und das wird fast allen so gehen, die da hinkommen. Die Akropolis ist immer da. Wenn man aus irgendeinem Hauseingang kommt, wenn man irgendwo sich umdreht und nach oben guckt, natürlich manchmal ist es durch Bauten verstellt, aber viel seltener als jedes andere Bauwerk, weil sie so hoch über der Stadt liegt. Und deshalb war dieser Moment sehr schön und irgendwie ist es so wie so eine Freundin, die immer so da ist und dann nett so anlächelt, wenn man irgendwo so durch Athen läuft, weil sie irgendwie immer über allem thront. Wir wohnen in Kolonaki, das ist das Viertel, für das wir uns entschieden haben. Es ist so ein, ich würde jetzt mal sagen, gehobenes Wohnviertel, galt früher als Botschaftsviertel. Manche sagen auch, heutzutage ist da die Schickeria zu Hause, klar,
Gentrifizierung. Da passt ja so perfekt hin, ja.
Genau, ich bin ja ein schicker Typ, Botschaft, ne? Ich sollte definitiv als Botschafter arbeiten, da bin ich ja fest in Überzeugung.
Ne, das schon, man bräuchte nur jemanden, der die Kleider rauslegt, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, und für was ich Botschaften überbringe, ist ja auch die Frage, ne? Das ist ja eigentlich ein relativ flexibel zu handhabender Begriff. Es ist ein Viertel, ein Stadtviertel, das... ich finde, es ist so eine Mischung aus dem städtischen Athen, das uns jetzt immer wieder begegnen wird. Also halt die brummende südeuropäische Stadt, so ein bisschen enger bebaut, da fährt man Mofa vorbei oder so und es ist alles ein bisschen enger, so ein bisschen wuseliger und so. Aber tatsächlich auch immer weiter raus, würde ich sagen, also etwas weiter, nur ein paar Meter oder ein paar hundert Meter vom wirklichen Stadtkern entfernt. Auch immer wieder leichter bebaut, bisschen grüner, schöne Häuser. Vor allen Dingen aber auch gerade sowohl in dem stadtnahen Gebiet als auch in den paar hundert Metern, die weiter draußen sind, Restaurants, Geschäfte, Lebensqualität. Mega cooles Viertel, kann ich erstmal nur empfehlen, wenn man sich ein paar Tage niederlassen will in Athen. Und in die eine Richtung geht es halt, wie gesagt, nach Plaka. Das ist so das historische Stadtzentrum. In die andere Richtung wird es so ein bisschen ruhiger. Da kommen dann halt die Ateliers und die Plätze und vor allen Dingen auch ein Berg, den ich schon mal als ersten Tipp raushauen will. Der heißt Lykabettos. Manche sagen auch Lykavitos. Das ist einfach ein Stadtberg, der ein mega Aussichtsort ist für einen Sonnenuntergang in Athen. Also du kraxelst da hoch oder kannst auch eine Seilbahn nehmen für einen Teil des Weges. Und da ist es wirklich, wirklich nett. Also halt im Sonnenuntergang, selbst wie gesagt im Herbst ist es auch ziemlich warm, halt da bei so einer kleinen Kirche zu sitzen, was zu trinken und sich das alles so von oben anzugucken, das ist schon wundervoll. Und da führt dieses Viertel praktisch so hin. Und hab ganz kurz, was mache ich als erstes? Ich check so, das kennst du auch, wenn man so irgendwo ankommt, man checkt erstmal ganz kurz die Hut für die nächsten Tage, will sagen, wo ist der Supermarkt? Direkt neben dem Hauseingang. also so ein, sagt man Carrefour oder so, ich weiß gar nicht,
wie man den ausspricht. Carrefour. Also Carrefour ist so eine französische Supermarktkette, die es wirklich fast überall auf der Welt gibt. Das, ja. Das finde ich verrückt, dass du das jetzt sagst, dass die auch in Athen sind, weil die, keine Ahnung, gibt es ja auch in Asien, in Amerika, also in den USA, in Kanada. Die gibt es überall, die gibt es auch in Athen. Verrückt.
Ja, und ja, bis, weiß nicht,
22 Uhr. Das ist keine Werbung jetzt dafür, ne?
Wir kriegen, ach so, um Gottes Willen.
Kein Geld von Carrefour. Es ist gerade im Moment nur so, rein journalistisch war das jetzt so eine Überraschung, dass, dass das so eine Instanz ist, die, wenn man reist, weltweit immer mal wieder so davor steht. Und ich glaube, wenn man als Europäer, Europäerin, mir ist das so gegangen, durch China fährt, ist mir passiert, und man ist tagelang unterwegs und auch in einer Region, wo nicht so viele Leute Englisch sprechen, und man ist wirklich im Rucksack draußen unterwegs, und auf einmal stehst du vor einem Carrefour-Supermarkt, einem europäischen Supermarkt, wo es auch ein paar europäische Produkte gibt. Nach Tagen ohne Kontakt ist das irgendwie so ein bisschen, man hat so ein seltsames Heimatgefühl auf einmal, was aber total schräg ist.
Ja, genau, es ist eher so Reiserealität, warum wir das genau gerade nennen, weil jeder, der reist, kennt das, oder jede, die reist, hat bis 22 Uhr geöffnet, also wir sagen, ist auch spät für späte Lösungen zu haben, weil einem natürlich um 21.55 Uhr anfängt, naja, so eine Flasche Wasser wäre vielleicht gar nicht so schlecht für die Nacht.
aber an der Travel-Jochen-Style, ist gut.
Ja, scheiße, Wasser, ich muss trinken. gerade in Griechenland eine starke Idee, erst abends um 5.10 Uhr abends. An der Straßenecke bei mir, kleines Café, ein kleiner Kuchenladen tatsächlich, um die Ecke beginnen schon die Geschäfte, Modemöbel, Accessoires und so weiter. Alles gut. Der Tipp, der da drin steckt, ist, es ist cool, diese Homebase zu haben im städtischen Athen. Mein Tipp wäre, in der Stadt zu wohnen. Das geht bestimmt auch anders, aber möglichst nahe dem Stadtzentrum, so wie ich, weil man dann immer nach einem halben Tag oder einem Dreivierteltag nochmal zurückkommen kann, um ein bisschen zu chillen. Weil die Stadt schon fordert. Ne? Also das ist halt eine Stadt. Ne? Also es ist halt nicht der entspannendste Nebenort aller Zeiten, wo dann permanent ein kleines Vögelchen auf deiner Schulter sitzt und alles ist entspannt. Du liegst die ganze Zeit nur im Park. Es gibt einen Park. Aber man will so viel machen, dass so eine Pause so am Nachmittag manchmal gar nicht so schlecht ist, um einfach mal eine Stunde durchzuatmen. Und deshalb kann ich das eigentlich so nur empfehlen, weil sich das tatsächlich so entwickelt hat. In den nächsten Tagen habe ich das immer so gemacht. Einen halben Tag wollte ich los, mir die Stadt angucken. Dann war es doch ein Dreivierteltag, weil es so geil war. Und dann bin ich schnell nochmal zurück, eine Stunde chillen. Und dann ging es so in den frühen Abend rein. Mhm. Und wenn man auch ein Käffchen und Kuchen dabei hat, ist ja auch nicht so richtig schlimm.
Ich bin sprachlos, dass du das einfach so sagst. Ja. Oh, ja, ich hätte es auch Bock auf einen Kaffee und Kuchen. Ich bin heute ein bisschen neidisch, fällt mir auf. Es tut mir leid.
Das wird auch nicht besser werden.
Ne? Ja, nee, das ist völlig verständlich.
Ja. Nee, versuch's. Also der erste Abend gehört Plaka, das ist dieses historische Stadtzentrum, da geht's dann sofort rein, das ist von Kolonaki 5 Minuten zu Fuß oder so, praktisch über 2 Straßen drüber, malerisches Viertel, viele alte Gebäude, aber auch neuere Gebäude, mal quirlig, also so mal auch so ein bisschen ruhigere Seitengassen, also gibt's dann mal so einen kleinen Platz, über den man rübergeht, wo sich die Leute dann so in den gelben Lichtkegeln der Lampen so treffen und irgendwie einfach reden, sich begegnen. Es gibt viele Restaurants, viele Bars. Man guckt immer mal wieder so kleine Gassen rein im Vorbeigehen, wo dann auf einmal gerade so Tische auf dem, weißt du, wo die Gasse so umgewandelt wird zum Restaurant sozusagen, wo die Tische dann so rausgestellt werden. Und schon in der Dämmerung sammeln sich da so die Leute so und bevölkern langsam diese Welt, die da so abends aufgebaut wird. Wundervoll, weil da glaube ich auch, so wie ich es verstanden habe, auch relativ viel Business ist. Ne? In diesem wirklichen Stadtzentrum, diesem ganz historischen Stadtzentrum von Athen sind natürlich auch viele Arbeitgeber und die Leute kommen dann halt heraus, sehen auch, also da waren schon viele schicke Menschen dabei, gut gekleidet so, teils auch Fine-Dining-Restaurants. Manche sind vielleicht nach dem Job einfach dahin, so wie man das in anderen Großstädten auch so kennt. Und so, ich meine, wie gesagt, es ist November, ne? Also so kann so ein Herbst, so kann so ein Novemberabend auch mal ablaufen oder der Woche, es war ein Montag, also so geht's doch auch, sag ich mal. Ne?
Klingt für einen November-Montag wie fantastisch.
Genau, ich sag das mit dem Neid wird schwierig jetzt. ich mache aber kein Fine Dining, du kennst mich, vielleicht auch die Menschen da draußen, die das schon ein bisschen gehört haben. Griechenland heißt, wie du sagst, halt auch Essen und ist mit die beliebteste internationale Küche in Deutschland. Will sagen, ich will verstehen. Also ich will so ein bisschen zumindest ansatzweise in meinen paar Tagen dort verstehen, was ist authentisch von dem, was wir bei uns kriegen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz und was ist so die Küche, die es da eigentlich vor Ort gibt? Und das heißt für mich eigentlich, dass ich, und was ich auch tue, erstmal in so eine Taverne gehe. Also ich gehe nicht in das feine Restaurant, wo es denn die abgespaceden Sachen gibt oder so, sondern halt, ich will erstmal den Grundsatz so verstehen. So. Und das heißt halt am ersten Abend eine Mischung aus Moussaka, griechischem Salat, der wirklich ganz, ganz oft zu haben ist. Also klassisch Tomaten, Feta, Oliven, Zwiebeln, Salat, Gurken und so. Ne? Also du weißt, jeder, also viele wissen, was ich meine. Beides schmeckt mega. Ich habe einen Eindruck sofort. Ich weiß nicht, ob sie sich mit allen Menschen, die dort waren, deckelt, aber es ist nicht so schwer und es ist nicht so überwürzt wie beim deutschen Standardgriechen. Das habe ich vorher nie so genannt, aber oft ist es ja so beim griechischen Restaurant in Deutschland, dass du denkst, wow, jetzt gebe ich mir so die Athenplatte oder so und baller mir da halt irgendwie, also beim richtigen Standardgriechen so in Deutschland und also Standardgriechen Restaurant und so Pommes, Tzatziki, Fleisch und so. Und das ist zum Beispiel gar nicht so. Also es geht um sehr, sehr viel gefülltes Gemüse, also wahnsinnig viel Gemüse, was ich gut finde, Aubergine ohne Ende, Paprika, Zucchini. Und halt eben keine Überwürzung.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Absolut.
Genau, nur um es nochmal klarzuziehen, ich breche da jetzt nicht den Stab über alle griechischen Restaurants in Deutschland. Um Gottes Willen, das steht mir gar nicht zu. Es gibt auch ganz tolle, zum Beispiel die Useria in Köln fällt mir jetzt gerade spontanerweise ein.
Ja, super, war ich auch schon.
Ich
ja.
glaube, wir verstehen, was ich meine. Ich sage, ich möchte einfach mal vergleichen, was hierzulande so als griechisches Essen in Restaurants angeboten wird und was es dort so gibt. Das ist halt dieses Gemüse, das ist dieses gefüllte Gemüse und so weiter. Ich habe sogar einen ersten Gewinner, also neben den Checken der Standards, die alle übrigens sehr, sehr gut waren in dieser Taverne, habe ich auch schon eine Sache, die ich vorher nicht kannte, die zur griechischen Küche gehört, in die ich mich sofort verliebt habe.
Okay.
Die mir empfohlen wurde tatsächlich von meiner Reisebegleitung Jochen. Ja, ist wirklich auch Jochen, ich bin nicht schizophren, Leute. und das ist, Jochen sagte, probier das. Und er sagte Saganaki. Und zwar Shrimps Saganaki, also Garnelen in dem Fall, der nach Saganaki-Art sozusagen. Das sind letztlich Garnelen in einer Tomatensoße mit Feta und einem Hauch Uso verfeinert. So. Klingt erstmal super, ist es vor allen Dingen auch. Ich werde da, glaube ich, in meinem ganzen Leben nicht mehr von loskommen, bin ich zumindest nicht in den ganzen Tagen, weil es eine unglaublich, wie soll ich sagen, unglaublich leckere und verführerische Mischung war. Also ich sag mal so, es war fruchtig durch die Tomaten, es war auch würzig, es war nicht scharf, es war pikant, aber höchstens pikant, es war nicht sauer, trotz der ganzen Säure, die durch die Tomaten da irgendwie reingetragen wurden, es war gehaltvoll, aber es war nie schwer, bizarrerweise, obwohl da halt Feta-Käse drin war und sonst was. Und man kann das ohne Ende essen. Es schmeckt so gut.
Ja. Das ist so ein Feel-Gut-Essen, ne, Saganaki. Ja. Ja, und es ist eigentlich, ne, da ist ja auch Ei drin und Feta und Paniermehl und Sonnenblumenöl und keine Ahnung oder Olivenöl, ich weiß nicht ganz genau. Eigentlich ist es schwer, aber eigentlich ist es wunderbar.
Also die Version, die ich hatte, war ohne Paniermehl und nein, es war okay. Eher so eine Soße, in der die Garnelen halt gegart wurden. Und ich habe und das war, ich kann mir das genauso vorstellen, im kalten Wetter zu essen, um mich damit aufzuwärmen von denen, als auch im heißen Wetter, um mich damit irgendwie sozusagen, um was Passendes zu finden zum heißen Wetter. Irgendwie. Und das mit Brot dann aufdippen. Mm. Also Brot ist ja auch oft im Spiel auf griechischen Tischen so. Das mit Brot irgendwie weiter essen, die Soße mega. Suchtfaktor 1000. Also ich bin da praktisch durchgekrault. Es war mega. Nächste Entdeckung kulinarisch, gleich schon am nächsten Morgen, als es dann losging, wirklich am ersten Tag, am ersten kompletten Tag die Stadt zu entdecken. Kouloury.
Das kenne ich nicht.
Kouloury gibt es in relativ vielen Ländern auf der Ecke dieser Welt. Es ist letztlich ein schlichter Sesamring.
Ah, okay.
Also einfach ein Sesamring aus Hefeteig mit Sesamkörnern oben drauf und gebacken.
Ah, kenne ich doch.
Ne? Genau. Ja, heißt ja. In manchen Ländern dann anders und so. Klingt jetzt nicht spektakulär, ist es in dem Sinne auch nicht. Aber es ist der perfekte Snack für mich morgens gewesen, weil ich sozusagen, die Morgen haben sich so gestaltet, ein Käffchen holen und dann was Leichtes zu essen. Nicht zu süß möglichst, ne? Weil sonst ist man gleich wieder so vollgeballert mit Zucker. Und aber auch, ich mag dann auch nicht diese riesigen Frühstücke. Darüber haben wir schon oft gesprochen, dass ich jetzt nicht der große Esser bin morgens. Und das war die perfekte Ergänzung.
Ich glaube ja, diese Ringe, ne, die kommen ja irgendwie wahrscheinlich aus dem Mittelmeerraum, schätze ich mal, levantinische Küche, ich weiß nicht. Aber ich glaube, das könnten die Vorgänger oder das Vorbild sein für Bagels.
Theoretisch ja, ja.
Ne? Für mich ist das so, in meinem Kopf ist das immer so die Ursprungsversion eines amerikanischen Bagels irgendwie. Und mag ich auch genauso gern.
Ja, im Prinzip ja, die Form ist auf jeden Fall dieselbe. In dem Fall waren sie dünner und so ein bisschen größer, aber es passt. Also weil es halt ein neutraler, netter Hefeteig-Snack ist zum Anfang. Diese leichte Sesam-Einfärbung passte perfekt. Also was es da auch oft gibt, also erstmal, ich habe da so nebenbei gesagt, gerade in Kolonaki, aber auch in vielen anderen Vierteln, die ich gesehen habe, gibt es wahnsinnig viele Kaffeebars. In den Leuten morgens dann halt, halten sie kurz an mit ihrem Moped vorher oder gehen halt vorbei, so auf ihrem Weg zur Arbeit oder wohin auch immer. Und das sind so ganz kleine Nischen, so kleine Ecken in den alten Gebäuden unten drin, wo Leute halt, meistens junge Leute, eine sehr, sehr schöne stylische Kaffeebar hochgezogen haben. Es war wirklich immer schick, wo dann so zwei, drei Leute standen und halt einen mega Kaffee gemacht haben und halt so kleine Snacks angeboten haben. Sei es diesen Sesamring oder halt auch selbstgemachte Müsli-Riegel, die auch mega gut waren. Also es war für mich perfekt, um eine Stadt zu erkunden. So kaufen, kurz schnacken. Die waren alle nett. Also es ist wirklich kein Klischee. Es war wirklich immer nett so und sehr passioniert bei dem, was sie tun. Und das dann halt diesen Sesamring auf die Hand und das Käffchen und dann einfach los. Ne?
Klingt nach einem fantastischen Start in diesen Erkundungstag.
Ja, und überall grüßt sie Akropolis durch den blauen Himmel, weil die immer an jeder Ecke so, an jeder größeren Kreuzen zumindest siehst, werden kein Gebäude die verstellt. Es ist auch nicht so teuer, das sei gesagt. Also ich habe für all das nie, definitiv nicht mehr bezahlt als in Deutschland oder so. Oder halt, weiß nicht, Amerika oder so, oder sehr touristischen Ecken sonst von Europa. Es war alles okay, okay Preise. Und kaffeemäßig sei noch ein Tipp gesagt, an dem werdet ihr nicht vorbei kommen wollen, sag ich mal. Das lokale Kaffeegetränk hat übrigens auch mit dem Wetter in Athen zu tun, wo es ja oft auch sehr heiß ist, heißt Freddo. Frischer Espresso auf Eis. Also halt wirklich ein ganz heißer Espresso, der frisch gemacht wird, auf Eis direkt drauf. So. Und den gibt es entweder nur auf Eis oder halt noch mit aufgeschäumter Milch. Der heißt dann Freddo Cappuccino. Hat natürlich damit zu tun, denke ich, dass es halt einfach wahnsinnig heiß ist. Da im Sommer man einfach auch mal ein kühles Kaffeegetränk braucht, was noch so einen eigenen Twist hat. Fand ich auch ganz gut. Was auch immer man sich holt, man geht dann durch diese Stadt. Ich bin, wie sich das auch gehört, wie beim Essen, gehe ich ja sozusagen erstmal auf die Standards und will verstehen. Und das habe ich dann in Athen auch gemacht. Bin erstmal die Akropolis hoch. Nicht hoch zur Akropolis, denn die Akropolis hoch, müsste ich sagen. Denn die Akropolis, um die es jetzt geht, die wir jetzt besuchen, ist eigentlich der Berg, auf dem das steht, was viele manchmal versehentlich Akropolis nennen.
Ah, okay. Ich glaube, da geht bei mir auch zum ersten Mal so ein Aha auf. Der Tempel heißt nicht Akropolis, sondern der Berg.
Genau, der Tempel heißt Parthenon, der da draufsteht. Das ist der Tempel für die Stadtgöttin Athena oder die Athene, nennen sie auch Athene. Und der Berg an sich ist die Akropolis. Viele griechische Städte hatten eine Akropolis, oder ich weiß nicht, ob sie noch haben, aber das geht darum, diesen höchsten Berg in einer Stadt. Und da drauf thront halt dieser Tempel für die Stadtgöttin Athena, der heißt Parthenon.
So, mal wieder was gelernt.
Bitte.
Die Reisen macht doch schlau, ne?
Ja, also sogar mich. Also
ich, ja, ne, und also mich auch. Und ich war zu Hause.
Ja. Dafür sind wir ja da. Es ist, man arbeitet sich letztlich halt vor, und es wird dann immer klarer, zu einem der Touristenattraktionen dieser Welt. Und die schimmert tatsächlich schon aus der Ferne, oder er schimmert schon aus der Ferne, der Parthenon, dieser Tempel, der schimmert da in Marmor, ist komplett aus Marmor. Marmor wird uns viel begegnen auf diesem Trip. Also er schimmert weiß, gülden, man sieht schon die Säulen drumherum, auch von weit weg, also wirklich ein ikonischer Anblick und ist halt fast, oder um die, nicht mal fast, sondern um die 2500 Jahre alt. Und das ist einfach, diese Zahlen in Athen, die einem immer wieder begegnen, ballern einen komplett an die Wand. Also ich habe ja schon einiges gesehen, schlimmer Satz, aber die Dimension der Zeit in Athen und in Griechenland ist einfach eine ganz andere. Ich meine, in Amerika bauen die ja schon fast ein Einkaufszentrum um was rum, was 150 Jahre alt ist, um das touristisch auszuwerten. Nichts gegen Amerika, da bin wir auch oft, aber das sind andere Dimensionen hier. Also das ist unglaublich alt. Man kann zur Akropolis laufen, durch die Stadt, also halt durch Plaka durch und dann halt so den Berg hoch. Plaka ist ja das Viertel auch um die Akropolis rum. Oder man kann ein paar Minuten mit dem Taxi fahren, wenn man sich die Zeit sparen will. Man wird ohnehin viel laufen in Athen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das ist ein großer Einzugsbereich. Es grenzt auch direkt zum Beispiel an eine Stadt wie Piräus oder so, Athen. Da leben ganz, ganz viele Leute in dem Bereich. Aber so das historische Stadtzentrum an sich ist gut zu belaufen. Also man wird automatisch viel gehen. So.
Okay.
Und ich nenne jetzt
ist
mal Mais.
Ist das, ja? Aber sag mal, hügelig? Ist das schon so Berg? Ist das so eine Stadt, wo du so viel Höhenmeter machst?
Ja.
Außer also, jetzt zur Akropolis hoch, diesen Berg, der heißt ja so, habe ich gelernt.
Ja, es ist hügelig, ja. Also es ist jetzt nicht extrem oder so, aber es ist jetzt, ich habe aus zwei Gründen gedacht, es ist wahrscheinlich in vielen Ecken keine Fahrradstadt, weil einmal der Verkehr doch noch sehr präsent ist, sag ich mal, und sehr brummt. Und zum anderen ist es einfach auch eben sehr hügelig, ja. Also es ist bergig, ja. Ja. Ich nenne mal jetzt meinen Weg durch diese absoluten Highlights, die man sich, glaube ich, geben muss oder sollte. Ich schreibe keinem Menschen was vor. Wer da nicht hin will, bitteschön, aber ich würde es machen. Ich nenne jetzt mal meinen Weg dadurch. Die Reihenfolge ist letztlich egal, aber bei mir ging das so gut. Stellt euch mal vor, ihr steht auf dem Parkplatz auf der Akropolis, also nahe dem Parthenon. Geht erstmal aber nicht dahin, sondern auf den Nebenhügel. So, da ist noch ein Nebenhügel. Und das empfehle ich deshalb, weil es dort zum einen schon mal sehr viel zu entdecken gibt. Also es gibt sehr viel kleinere historische Stätten, alte Steine sozusagen, das meine ich aber voller Respekt und einfach Sachen, die spannend sind. Es ist einfach auch so ein Berg, so wie ich mir so einen griechischen Berg halt so vorstelle, mit so weißem Geröll, so minimal bewachsen, natürlich auch alles sehr trocken da. Griechenland ist ja nun wirklich nicht das nasseste Land der Welt und auch Olivenbäume drauf und so. Und vor allen Dingen habt ihr einen unfassbaren Blick auf die Akropolis, auf den Tempel und auf die ganze Stadt. Also ihr habt wirklich einen 360-Grad-Blick. Und das ist toll. Also das ist praktisch, ich sehe das alles genau in dem Setting, wie ich es mir erhofft habe. Also ich habe ja gerade schon von den Olivenbäumen geredet. Ich habe da wirklich Fotos machen können oder Videos, wo wirklich dann so du durch die Blätter der Olivenbäume dann den Tempel und die Akropolis an selbst halt irgendwie fotografierst oder so.
Hast du Kunst gemacht für uns für Instagram? Oder?
Gab's noch nie, glaube ich. Aber es ist toll. Es ist malerisch, ja. Es ist schön. Und der ganze Blick über die Stadt ist auch toll. Einfach um es nochmal zu verstehen, wo du da bist. Ich habe schon gesagt, ganz viele weiße Häuser, ganz gerade lange Straßen, die sich da ziehen irgendwie. Du kannst teilweise bis zum Mittelmeer gucken. Also du guckst in die eine Richtung auf die Akropolis rauf und die andere Richtung wirklich bis zum Meer. Und das liegt dann da halt strahlend blau in der ebenfalls blauen Sonne hinter diesen ewigen Flächen von weißen Häusern. Und das ist schon toll.
Ja, dieses Farbending, ne? Das ist ja ein Wahnsinn, wo du sagst, so, ich hab gerade so in meinem Kopf geht dann so ein perfektes Bild auf und man braucht gar keinen Filter, weil du hast das Blau schon beschrieben, dieses Mittelmeerblau da in Griechenland und dann das Mittelmeer, also diese zwei Farben Blau, dann ne, ich habe diese Olivfarben, ich habe diese Hügel im Kopf und dann dieses Weiß, dieses extreme Weiß, was man aus Griechenland dann auch so kennt, auch von den Inseln, aber halt jetzt auch aus Athen. Das Weiß macht ja Sinn, weil da die Sonne ja viel scheint. Das hat ja auch damit zu tun. Und dann natürlich auch noch dieses Sonnenlicht. Mein Gott, also das ist, glaube ich, auch so ein Farbenspiel, was einem dann nicht loslässt den ganzen Tag. Ne?
Nee, eigentlich fast die ganze Zeit nicht, weil ich tatsächlich irgendwie, das ist jetzt sehr unsachlich so, aber ich finde keine Nationalflagge auf dieser Welt fast so gut ein Land zusammen wie die griechische. Weil sie blau und weiß ist. Und das ist begegnet auch da oben, beim Tempel dann. Oder später. Du hast halt immer dieses Weiß durch den Marmor in dem Fall. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt komplett subjektiv. Oder halt jetzt durch die Stadt, wie du es gerade geschildert hast. Und das Blau des Meeres und des Himmels. Also ich habe das selten so zusammengekriegt. In Deutschland funktioniert das nicht so. Also, weißt du so, da ist ja nicht alles gelb, rot und schwarz oder so. Aber gut, dieser Blick ist wie gesagt sehr weit und wenn man auf die Stadt Richtung Mittelmeer rausguckt, ist es schon auch das deshalb toll, weil du dann so siehst, wie die Gegend so weitergeht. Du siehst sogar Piräus, also den Hafen. Das ist eigentlich eine eigene Gemeinde oder eine Stadt, wie man es auch nennen will. Das schließt sich aber direkt an Athen an. Du siehst sogar dieses Stadion. Manche Menschen werden Olympic Piräus vielleicht kennen.
Ja. Ne?
Das siehst du dann auch, also so ein paar Synapsen knapsen so im Kopf, dass du denkst, ach guck mal, da ist das, das ist ja einfach schön beim Reisen, dass man Sachen einfach mal so in echt sieht und sich still freut. Und nach so, weiß ich, eine halbe Stunde auf dem Berg oder so, gehe ich runter vom Berg, Richtung Akropolis runter und mache so einen Schlenker nach links erstmal. Gehe so einen Weg entlang und da wird es dann so ein bisschen touristischer, weil man näher an die Akropolis rankommt. Da gibt es dann auch so Händler, weißt du, die so an so einem Weg dann so sind, mit so die einfach Stände haben mit Souvenirs und so. Also da merkst du schon, okay, jetzt sind wir da, wo viele Menschen aus der ganzen Welt hinreisen. Ist aber alles relativ leer, weil es halt wie gesagt im November ist und das kann ich nur empfehlen, weil es dann eben nicht so voll ist, nicht so Mainstream-touristisch aufgefüllt. Und nach so, weiß ich, 10 Minuten kommt man zu so einem Eingang von so einem Areal, ich würde persönlich sagen, es ist eines der wichtigsten Areale der Welt. Ich häng mich mal vor dem Fenster, weil es geht um die Agora.
Die Agora.
Die Agora. So nennt man das ganze Areal, das jetzt so, vor dem wir stehen, das so eingezäunt ist. Verlangt Eintritt, also sozusagen Museumscharakter und so, ist halt nur Outdoor. Ne? Also es ist einfach ein Areal, das es gibt. Ist ein recht großes Areal mit alten Restmauern, weißen alten Steinen, weißen Säulen, von so Büsten, von so Personen, manchmal der Kopf so abgebrochen. Also wirklich so, als ich da so durchging, dachte ich so, das ist jetzt eigentlich das antike Griechenland, genauso wie ich mir das so vorgestellt habe. So. Mhm. Ne, weil einfach so alle Elemente so da sind, wenn du da so durchschlenderst. Aber es ist halt noch viel mehr. Du hast einerseits diese Überbleibsel dieser Stadt, die da offensichtlich mal war, oder dieser Gegend, der Agora. Auch alles um die 2500 Jahre alt, sei nebenbei nochmal gesagt. Du hast aber halt noch was anderes. Die Agora ist letztlich ein Versammlungsplatz gewesen, also es ist, wörtliche Übersetzung könnte sein Versammlungsplatz oder Marktplatz oder so. Darauf haben sich Leute getroffen. Und das ist letztlich, wenn man es so ein bisschen zuspitzt, letztlich die Wiege der Demokratie gewesen. Die stammt ja letztlich im weiteren Sinne auch aus Griechenland. Zumindest die Idee hat dort ihre Anfänge genommen. Und das ist eine Gegend gewesen, die Agora, und um die Agora rum, die zieht sich so tatsächlich durchs Viertel, das sich da auch noch so rankt, wo auch noch Leute drin wohnen jetzt irgendwie, auch so durch. Also da gibt es noch so kleinere Plätze zwischendrin und so. Aber das ist halt das Areal, auf dem sich Leute damals zusammengetroffen haben und wo die Macht langsam irgendwann mal anfing, ans Volk überzugehen. Dass das Volk mitdiskutiert hat, dass Abstimmungen gemacht wurden und so weiter. Wie gesagt, ich vereinfache das jetzt, ne? Aber das ist relevant. Das ist für mich gerade in der Zeit wie dieser jetzt, wir zeichnen auf, im frühen 2024. Das ist ein Thema Demokratie, das uns ja gerade alle sehr umtreibt. Und da waren tatsächlich die Wurzeln davon.
Es ist so ein bisschen abgeschmackt, aber ich finde, wenn man an solchen Orten steht, hat das schon immer so eine, es hat schon was Magisches. Und mir gehen dann halt diese blöden Gedanken in den Kopf, ah, guck mal, da hat er da gestanden und den Stein vielleicht berührt, weil der Stein ist ja vielleicht auch so alt. Das ist alles so ein bisschen weird. Das kam ja all die Jahre des Reisens und wo man sagt, man hat das gesehen oder vielleicht das mal gesehen. Und ich bin so froh über mich selbst, dass mir das immer noch passiert, dass ich so Bilder im Kopf, ach, guck mal, da hat der vielleicht gestanden, da ist die Demokratie und hinher. Das, also mich bewegt das immer noch.
Ich bin tatsächlich so, ja, gar nicht so der alte Steine-Typ, ne? Aber das ist halt eine Dimension und einfach auch eine Relevanz, die auch sich in meine Realität damit einzieht. Das ist das Thema jetzt. So, wir haben private Meinung, es gibt keine bessere Staatsform momentan auf der Welt. Die ist bestimmt nicht perfekt, aber es ist absolut verteidigungswürdig und es ist nicht einfach und so. Das ist auch nicht der einfachste Weg zum Ziel, aber das Volk wird mit einbezogen. Alle können sich einbringen. Und dass das da den Anfang genommen hat, das war mir nicht egal. Da habe ich wirklich gestanden und so, das ist mir jetzt nicht egal. So, das hat mich irgendwie bewegt.
Schön.
Du bist auf diesem Areal unterwegs und auf so einer, du wirst wie von Geistern hingezogen auf so eine kleine Anhöhe auf diesem Areal. Da steht ein Tempel, der bizarrerweise fast perfekt erhalten ist, der sofort in dein Auge fallen wird und zu dem man, wie gesagt, einfach hingeht, der Tempel des Hephaistos. Gott der Schmiedekunst ist jetzt nicht das Wichtigste der Welt, also nichts gegen die Schmiedekunst, aber das sei nur kurz zur Erklärung gesagt, dass das Interessante ist, du gehst dahin und gehst über die Agora so rüber und gehst so einen kleinen Weg hoch, so gehst um so ein paar Ecken durch, so einen kleinen Garten durch, der da so angelegt wurde, und stehst vor diesem Ding, was auch wieder um die 2500 Jahre alt ist, fast komplett aus Marmor. Und dir zieht es einfach die Schuhe aus, wie schön und wie majestätisch das ist. 13 Meter breit, 30 Meter lang, rundherum Säulen, also diese klassischen griechischen Säulen, darauf dieses flache, aber spitz zulaufende Dach, alles aus Marmor. Also alles dieser Schimmer vor diesem Blau, vor dem blauen Himmel. Es ist einer der besterhaltensten Tempel Griechenlands. Und das ist so einer der Momente auch wieder auf diesem Gelände, wo es einen so kriegt. Wo du einfach da so stehst und denkst so, alter Schwede, ist das alt? Ist das schön? Ist das relevant? Ist das beständig? Und ich bin jetzt gerade hier. Also das übersteigt ja alles. Also ich meine, wie egal wir sind auch so, ne? Also ich meine, im Zeitraffer, wie alt Sachen sein können.
Ne? Ich weiß, was du meinst, ja.
So, wie irrelevant unsere Existenz ist, wie kurz wir leben. Wie groß.
Kosmisch gesehen völlig egal.
Ja. Ich finde das ja inzwischen entspannt, also den Gedanken.
Ja.
Ne? Und du gehst da drum herum und schaust durch diese Säulen an und guckst sozusagen durch die Säulen durch auf die andere Seite. Man kann bis auf die andere Seite sehen durch diesen Säulenbau. Und man versucht immer wieder all diese Dimensionen zu begreifen, über die ich gerade schon gesprochen habe. Das ist schon toll, gerade wenn du dich dann wieder umdrehst und auf dieses Areal der Agora halt drauf guckst. Ne? Diese tausende Jahre alte Geschichte, was davon übrig ist. Dann gehst du wieder da durch, diese Grundmauern, die da manchmal noch stehen, diese Säulen, diese umgekippten Säulen, die da so liegen. Einfach wie, ja, einfach eine Szenerie. Und macht euren eigenen Weg dadurch. Ich möchte nur noch zwei kleine Momente von diesem ersten Oberhighlight für mich irgendwie so sagen. Der erste Moment heißt die Schildkröte.
Brauchen wir Erklärungen, Jochen.
Ja, die kriegst du auch, denn am Rande einer dieser Schmale auf der Agora krabbelte tatsächlich eine Schildkröte ihres Weges. Nicht allzu große, aber schon so zwei Handbreit, sag ich mal, groß, der Panzer. Und ein kleines Mädchen, das vor uns mit ihr seiner Mama längst ging, hatte die irgendwie entdeckt, ist da hingeschmolzen, hat ihr so ein bisschen Wasser gegeben und so, wollte sich unbedingt um die Schildkröte kümmern, war aber auch alles cool, die haben sie jetzt nicht belästigt, die Schildkröte oder so, es war alles sauber, naturschutzmäßig, haben der Schildkröte so ein bisschen geholfen, wollte das kleine Kind so das Gefühl haben. Auf jeden Fall auf diesem Rücken, auf dem Rücken der Schildkröte saß, kein Witz, ein Grashüpfer.
Hui!
Ja, der praktisch mitgefahren ist. Wo ich mich natürlich fragte, so als materialistisch geprägter Mensch, Mann, Junge, das geht jetzt nicht schneller. Ne? Also wenn du das Taxi nimmst, Alter, also du wirst jetzt keine Zeit sparen.
Aber der Grashüpfer hat Zeit, im Gegensatz zu dir.
Genau, und wahrscheinlich ist er einer Logik, die viel größer ist als meine, ist er aufgesessen. Vielleicht waren das auch einfach Freunde und haben zusammen rumgehangen, der Grashüpfer und die Schildkröte.
Das ist eine schöne Vorstellung. Es könnte das erste Reise-Kinderbuch sein, der Grashüpfer auf der Schildkröte. Spontane Idee. Ich schreibe es direkt auf.
Schreib's auf. Es ist vor allem deshalb schlau, weil das ja verbunden ist mit dieser jahrtausendalten Geschichte. Ich habe wirklich da gekniet vor diesem Tier und habe die Schildkröte so ein bisschen beobachtet, als es über den Weg schlich. Und im Hintergrund war dieser Tempel des Hephaistos. Also ich habe ein Foto, geht auf unseren Instagram-Kanal, wenn ihr es nicht glaubt, und ein Video, wie diese Schildkröte wirklich, diese uralte Schildkröte vor etwas langläuft, vor diesem Tempel, der noch viel älter ist. So. Also es war so viel Alter in einem Bild, so viel Schönheit und Grazie habe ich selten gesehen.
Also das Cover fürs Buch Hammer, das ist super, jetzt brauchen wir nur noch die Geschichten rein, aber die schreiben wir auch noch.
Ja,
kindgerecht.
Also Fantasien habe ich ja, von daher krieg ich schon hin. Zweites Bild, ganz kurz gesagt, die U-Bahn heißt das. Das war einer dieser Blicke, die irgendwie dann doch durch Zufall alles einfangen, was ein Ort ist. In dem Fall Athen, das war noch vor dem Eingang in die Agora. Stehe ich an so einem Metallzaun, der das Areal begrenzt. Aber dazwischen, zwischen der Agora und da hinten erhebt sich dann die Akropolis dahinter. Zwischen der Agora und mir ist so ein kleiner Graben sozusagen. So wirkte das hier. Ich habe die nicht genauer angeguckt. Bloß auf einmal raste da vorbei eine U-Bahn in einen Tunnel rein, die komplett von oben bis unten mit bunten Graffiti vollgesprüht ist. Das heißt, du stehst wieder rechts Tempel des Hephaistos, hinten die Akropolis, vorne die Agora und dazwischen fährt irgendwie die angesprühteste Klischee-Street-Art-U-Bahn aller Zeiten in so einen Tunnel rein. Moderne Wahnsinn. Stadt und also, das war schon gut. Das war gut. Hat mir gefallen. Dann geht's hoch. Ein Geflecht aus Gassen mit bunten Häusern, Restaurants, kleinen Plätzen und so weiter, führt dann so durch so einen schlängeliger Weg, auch ein Wohngebiet interessanterweise, an der Akropolis noch, also als es den Berg schon hochgeht, führt es halt hoch zu einer der Sehenswürdigkeiten dieser Welt. Und allein der Eingangsbereich zur Tempelanlage ist, ja, jetzt kann man es mal sagen, monumental ist es ja tatsächlich. Du stehst am Fuße, wenn du dann halt da oben sozusagen auf der Spitze des Berges angekommen bist, am Fuße von Treppen zu diesem Tempelhof und zum Eingangsbereich, die allein schon auch, ich glaube, alles ist aus Marmor. Mindestens der Tempel selbst, aber das glaube ich auch schon. Es sieht einfach sehr, sehr, es sieht aus wie in so einem Historienfilm einfach. Du denkst so, Halleluja, wo bin ich jetzt gelandet? Also jetzt kommt was Großes. Das ist jetzt nicht, zurückhaltend, sag ich mal. Was noch ein Thema ist, will ich kurz sagen, Treppen. Also du gehst erstmal diesen Berg hoch, was ja anstrengend ist, so ein bisschen. Wenn das Wetter gut ist, nicht so schlimm, aber dann gehst du viele Treppen noch hoch in diesen Eingangsbereich. Im Sommer sind in Athen gern mal 40 bis 45 Grad. Das ist ein Faktor. Nehmt euch was zu trinken mit, wenn ihr im Sommer da seid. Schützt euch vor der Sonne. Hüte sehen meistens schlimm aus, aber es macht Sinn. Es macht einfach Sinn. Was ich super fand in dem Kontext war, da stehen immer wieder Automaten in der Nähe oder auf der, sagen wir, auf der Akropolis. Da gibt es Wasser für, Achtung, 50 Cent.
Okay, das ist fair.
Ich möchte das einfach mal rausstellen. Da hat jemand mal was begriffen. Menschen brauchen Wasser. Wir beuten die Leute nicht aus. Wir nehmen jetzt nicht 35,20 Euro oder so, wie nach einer Flughafenkontrolle, sondern wir nehmen einfach mal 50 Cent.
An einer der größten und berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt, wo ich jetzt vermutet hätte, da kostet eine Flasche Wasser so 0,25, 4,50 Euro, ja. 50 Cent, das ist fair. Also wenn wir mal eine Liste machen mit den fairsten Wasserpreisen an monumentalen Sehenswürdigkeiten, also genau diese Liste, ist glaube ich die Akropolis schon mal ganz weit vorne.
Ich finde die Liste geil. Wir veröffentlichen die größten Sehenswürdigkeiten. Also ja, endlich.
So viele Ideen. Reisen, Kinderbuch mit der Schildkröte. Jetzt diese Liste, diese monumentale Liste einfach. Die 600 teuersten Sehenswürdigkeiten Wasser der Welt. Super.
Ja, einfach stark. Mhm. Wir schreiten jetzt aber erstmal durch diesen Eingangsbereich und kommen dann auf den Hauptbereich des Tempels rauf. Auf der Spitze der Akropolis. Links und rechts unter uns die Stadt. Also die siehst du ja, weil du einfach sozusagen automatisch auch auf dem Ausguck bist, auf dem Aussichtspunkt. Und vor uns steht der Parthenon, dieser Tempel. Ich glaube, im 5. Jahrhundert vor Christi errichtet. 30 mal 70 Meter, knapp 14 Meter hoch. Auf den langen Seiten 17 Säulen, auf den kürzeren Seiten, also an den Rändern 8 Säulen. In der Mitte auch noch viele Säulen. Komplett aus Marmor. Boom. Also ne, du gehst so die letzten Meter, es ist so eine leichte Steigung noch nach dem Eingangsbereich, dann gehst du dahin und denkst so, Alter, ne, das ist krass. Also das ist so, erstmal, weil man, glaube ich, kulturell geprägt ist, weil man dieses Ding immer überall gesehen hat, sei es auf jedem griechischen Emblem, auf einem griechischen Restaurant oder halt einfach auf Bildern und einfach so, wenn man so, was sind die Wunder der Welt und so, also da ist das drauf und das steht jetzt vor dir und du gehst da so langsam drauf zu, das ist schon erhaben. Da ist man schon dankbar. Und er ist nicht so gut erhalten wie der Tempel des Hephaistos, von dem ich vorher sprach. Viele Sachen stehen auch im dazugehörigen Akropolis Museum. Das sei auch noch als Tipp genannt. Sehr sachlich, sehr viele alte Steine. Muss man auch wissen, ob man das will. Aber es ist natürlich unfassbar interessant und auch tiefgehend geschichtlich und so. Aber dieser öffentliche Zerfall des Tempels trägt auch so ein bisschen zu seiner Aura bei. Also du hast dann ne, Sachen, die nicht so ganz komplett sind und die nicht mehr da sind, auch Steine, die so drumherum liegen. Das wirkt halt wie so eine dauerhafte Baustelle oder halt einfach so ein bisschen, weiß nicht, es hat diesen maroden Charme, wenn ich das mal so nenne. Wobei es geht nicht um verwittert, dass das Weiß vom Marmor, das scheint sich irgendwie kaum zu verändern, aber es ist einfach krass. Und du stehst davor, ich weiß noch, da waren Leute, da waren so Typen, so Touristen, die natürlich dann so, also so Geschichtstouristen. Weißt du, so ältere, meistens ältere Typen mit so einem Blog auch meistens, machen dann so von allen Fotos auch, siehst du schon mal am Ansatz, schlechtes Foto, aber es geht, glaube ich, nur zur Dokumentation, dass er so Sachen mitschreibt und so, weil das natürlich eine unendliche geschichtliche Tiefe hat. Du hast Leute, die darauf vorposieren, natürlich die Instagrammer und so, du hast Leute, die Aussicht genießen. Jeder geht da so seines Weges. Ich habe einen Weg gefunden, den ich auch wieder mal nicht erwartet hätte. Vielleicht sogar ein Tipp, ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist, wenn ihr mal da seid, guckt mal, ob ihr das findet. Ganz einfach, völlig banal, auf dem Weg zum Tempel hoch, die letzten Meter, ist rechts vor dem Tempel ist so eine freie Fläche. Ne? Und einfach eine Fläche, wo nichts ist, so ein bisschen Geröll rumliegt und so. Und direkt auf diesem Vorplatz des Parthenons, ganz bizarr, steht eine Bank aus Marmor. Also so eine, nicht jetzt überschöne, aber halt einfach so eine weiße, schöne, stattliche Bank. Ne? Und ich gucke mich so um, da ist keiner. Sind da Absperrungen, werde ich gleich irgendwie, weiß nicht, von den Bullen weggetragen, von den Polizisten weggetragen oder was, wenn ich darauf gehe. Mein Vater war Polizist, ich darf das.
Ja, liebe Grüße an alle Polizistinnen und Polizisten. Das,
um Gottes Willen.
Ist nicht despektierlich gemeint.
Wirklich nicht. Also sind da Absperrungen oder so? Nein. Und alle Besucherströme schlängeln sich so rechts und links an diesem Tempel vorbei, aber gehen halt in der Traube halt sozusagen so um diesen Vorplatz drumherum und ich gehe da einfach hin und setze mich da hin. Und habe einfach den kompletten Logenplatz auf einer Marmorbank in der griechischen Novembersonne sozusagen allein gefühlt auf der Akropolis, weil 10 Meter vor mir rechts und überall von mir im Umkreis kein Mensch ist und gucke halt ganz in Ruhe und sitze da Ewigkeit und gucke mir diesen Parthenon an. Ach. Fantastisch, habe ich überhaupt nicht erwartet. Also es ist erstmal nicht so voll in der Nebensaison, aber das war dann wirklich fast lustig schön. Ich würde mal sagen, jeder Mensch sollte sich das da so angucken, wie sie und er will. Es gibt wahnsinnig viel drumherum zu entdecken. Da gibt es nur noch das Areal.
Aber es ist schon, also wir sind ja oft so, dass wir sagen, man muss nicht jede Sehenswürdigkeit mitmachen. Ne? Aber da würdest du auch sagen, wenn man in Athen ist, sollte man das auf jeden Fall mitnehmen.
Ich finde ja. Also da bin ich damit, also ich glaube nicht, dass ich jetzt ein Mainstream-Tourist bin, aber das will man doch sehen. Man will sich auch sein eigenes Bild machen, wie sich das anfühlt und so. Und ich stand irgendwie relativ nah an dem Tempel und guckte so die eine der Eck-Säulen hoch, diese riesigen Säulen, die das halt sind. Wenn du da direkt vorstehst, ist das schon was. Die sind so minimal verwittert, mal ist so ein Kratzer drin, die in den letzten 2500 Jahren da halt so reingekommen ist, aber halt noch gut erhalten. Und oben dieser blaue Himmel und ich bin dann immer so ein Zentimeter nach links. Und dann tauchte die Sonne so hinter der Säule auf und hat mich so geblendet und die Säule war so dunkel, dann bin ich wieder zurück und dann war die Säule wieder hell und dann habe ich den Himmel wieder dunkler gesehen. Das war eine sehr emotionale Erfahrung so, also dass diesen ganzen Tempel für mich zu entdecken und jeder kann da rausholen, was sie und er will. Und mich hat das irgendwie, mich hat das voll gekriegt. Also ich fand das absolut lohnenswert. Wie gesagt, drumherum gibt's noch ganz, ganz viele Sachen. Guckt euch das an, plant auch von mir aus einen halben Tag ein oder einen ganzen, man kann das geschichtlich beliebig vertiefen. Wir sind so nach 1 bis 2 Stunden wieder runter auf die andere Seite der Akropolis, also den Berg auf der anderen Seite wieder runter. Ich glaube, es gibt mindestens 2 Eingänge. Auf jeden Fall sind wir die andere Seite des Berges runter. Erst durch so ein paar Olivenbäume, Schotterwege und dann irgendwann kommt die Stadt wieder. So, ne? Und dann lässt du dich von der Stadt wieder verschlucken. Vom Jetzt, vom Athen, vom Jetzt. Ne? Von Plaka, diesem Stadtteil, der sich darum rankt. Und natürlich gibt's da auch Touri-Sachen, ist ja klar. Ich meine, also das ist ja total klar, dass es da auch so Touri-Souvenirs gibt und so, was ja auch alles nicht schlecht ist. Aber wenn man so ein bisschen sucht, findet man auch andere Sachen. Und wir waren tatsächlich dann, lass es 10 Minuten später in die Stadt wieder rein, den Berg so ein bisschen runter, in so einer Nebengasse im Restaurant, das ich hier ganz klar als Tipp benennen würde, nämlich das Money Money. Das wird M-A-N-H und M-A-N-H geschrieben. Oder halt Money Money mit I. Manchmal gibt es gibt oft 2 Schreibweisen, ich habe das nie genau verstanden. So einer Seidenstraße in Plaka, erster Stock, schöner Holzfußboden, hohe Decken, grüne Wände, schönes Licht und grandioses Essen. Kleiner Einschub mal wieder zu meiner Erkenntnisreise, griechisches Essen. Das ist jetzt so die bisschen modernere Variante, aber halt sehr, sehr verwurzelt in Griechenland. Ich weiß noch die Version des griechischen Salates, den sich Claudi bestellt hat, die auch mit dabei war, Claudia. unglaublich gut. Also der Feta war federweich. Die Zwiebeln, die immer drin sind im Salat, sind karamellisiert. Die Gurke kam als Sorbet, also eine ganz spannende Variante davon. Die Tomaten einfach unfassbar süß und wie Tomaten eigentlich sein sollen. Also eine ganz tolle, moderne Variation dieses Salates, den man sowieso mal essen sollte vor Ort. Grandioser Oktopus mit Fava. Also Fava ist so eine griechische Variante von Hummus, also mit anderen Erbsen als Kichererbsen. Unbedingt probieren Fava. Tolles Souvlaki gegessen, dass man auch einfach mal versteht, wie Souvlaki da so gemacht wird. In Pita war die tatsächlich, die Souvlaki, weiß ich nicht genau, Entschuldigung. Fantastisches Pilzrisotto. Ganz viel mit Pilzen in Griechenland, bizarrerweise. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Viel Gemüse wieder. Und wir waren da mit 3 Leuten und haben uns echt gut gehen lassen. Haben nicht viel getrunken, es war so früher Nachmittag. Es war ja auch warm und so vorher. Aber das war nicht so teuer. Das waren ja 70, 80 Euro, wenn du es mal richtig, also mit Vorspeise und so. Das fand ich okay, ne? Also ich fühlte mich viel besser behandelt, als ich gezahlt habe, sag ich mal so. Ne? Also das möchte ich auch nochmal sagen. Man kann sich da, das ist nicht die teuerste Stadt der Welt, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist interessant, ja. Hätte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Also manchmal ist es ja dann tatsächlich am Mittelmeer in Südeuropa, je nachdem, wo man hinkommt, ein bisschen günstiger, als wo man in Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Also an der Côte d'Azur ist das nicht so. Und in Barcelona vielleicht auch nicht so. Aber offenbar in Athen. Ja.
Also zumindest da, wo ich war. Und das waren ja so ein paar. Ich habe mich natürlich dann eher so bewegt wie Leute dann vor Ort. Also ich will jetzt nicht sagen, ich war wie die Locals oder so, aber ich habe natürlich dann nicht in der Touri-Kaschemme gegessen, sondern halt in anderen Orten. Deshalb möchte ich das jetzt nicht allgemein sagen. Aber bei mir war es wirklich über 3-4 Tage immer so, dass ich gedacht habe, okay, das ist völlig okay, was ich hier bezahle. Es hat mich nicht, das war sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, um mal diesen fürchterlichen Begriff zu benutzen. Anderer Tipp fürs Essen, sei noch gesagt, Dessert habe ich immer fast immer woanders gemacht, weil es so wahnsinnig viele Bäckereien in Athen gibt, also Teilchenalarm. Du wärst durchgedreht, es tut mir leid.
Ich möchte darüber jetzt nicht sprechen, was in mir gerade vorgeht.
Ja, also du gehst, also wenn du so ein Restaurant, wenn ihr noch könnt, haltet euch zurück sozusagen und geht noch ein bisschen. Irgendwann werdet ihr eine tolle Bäckerei finden und euch was ganz Süßes holen. Auf dem Weg wieder. Man kann ja wunderbar laufen. Gab es bei uns auch wieder mit Süßem vollgestopft in ein Mini-Viertel, das ich kurz erwähnen will, das heißt Anaphiotika. Anaphiotika, das liegt praktisch in Plaka noch drin. Das ist ein ganz kleines Areal am Berg, weil man sich kurz fühlt wie auf den griechischen Inseln. Es ist weiß. Also diese klassischen griechischen weißen Dörfer auf den Inseln. Ne? Die gibt es eigentlich nur auf den griechischen Inseln. Das sind diese Kykladendörfer. Also Kykladen heißt, das sind die kykladischen Inseln, gibt es auch in Griechenland zum Beispiel. Also eine der vielen Inseln. Es war tatsächlich so, dass viele Handwerker von den Kykladen irgendwann mal in Athen gewohnt haben, um da Sachen zu machen, um dort zu arbeiten und so weiter. Und deshalb haben die sich dieses Viertel so ein bisschen oder diese kleine Ecke das von Plaka halt so zurecht gemacht. Mit vielen Treppen, schmalen, kurvigen Wegen, alles weiß. Also es ist so ein kleiner Ausflug gefühlt auf diese Inseldörfer. Mhm. Das dauert 10 Minuten. Geht da hin. Guckt euch das kurz an. Seid respektvoll. Das ist eine Wohngegend. Also bitte nicht irgendwie jetzt in Fenster rein fotografieren. Einfach mal still durchgehen und gucken. Weil sich das dann auch ganz nett mischt, so mit Athener-Graffiti-Kunst. Also es geht dann gleich wieder über in Stadt. So nach ein paar Minuten stehst du einfach vor Mega-Graffiti. Habe ich auch so ein paar Bilder von gemacht und Videos. Also es geht dann so über in diesen so ein städtischer Spielplatz und halt Graffiti-Kunst und so. Und diese Mischung aus Geschichte und Modernem wird einem immer wieder begegnen. Kleiner Tipp noch, wenn man wirklich den perfekten Akropolis-Tag haben will, kann man den auch abrunden. Du weißt, ich bin nicht so der Typ Rooftop-Bar, Michi.
Nein, also wenn es Gegensätze gibt, dann ist es Jochen Schliemann und Rooftop Bar. It defines Gegensätze. Ne? Ja. Also in allem, wenn ich mir das gerade so...
Es ist doch gut.
Entschuldigung. Ja.
Ja. Wir haben es verstanden. Ja. Ich bin auf eine Rooftop Bar rauf, um einfach das nochmal zu sehen. Ich habe da so was gesessen und wenn... Ja, also wie hieß das Hotel Bretagne? Hotel Grand Bretagne. Das ist Bretagne, habe ich ja gelernt bei unserer Bretagne-Folge. Grand Bretagne. Mhm. Es ist schon schön, auf das nächtliche Athen von oben drauf zu gucken. Auf all diese Plätze, Gassen und Menschen und so. Und oben im dunklen Himmel erstrahlt halt die Akropolis, der Berg und der Parthenon. Das siehst du dann ja. Es ist ja fast wie eine Erscheinung, weil das halt nachts so angestrahlt wird. Und dabei nebenbei isst du dann eine kleine Nachspeise, irgendwie ein Limonensorbet oder ein paar Nüsschen oder so. Vielmehr war finanziell für mich dann auch nicht drin. Sitzt auf dem Barhocker und fühlt sich einfach fantastisch, weil du das jetzt abends dann auch nochmal so sehen kannst. Das war schon toll. Die Leute da waren schick angezogen, Anzüge, Kostüme und so weiter.
Bist du aufgefallen oder hat jemand geguckt oder bist du überhaupt gar nicht aufgefallen, weil die dachten, okay, der
Nein, also du das kennst ja, du weißt ja, wie das funktioniert.
Verlaufen.
Nein, ich wirke dann ja meistens wie so ein Streunerhund. Weißt du, den finden sie alle niedlich und geben dem ein bisschen Wasser und dann ist gut. Also ich falle da nicht negativ auf, sondern man ist dann so ein bisschen, man hat so ein bisschen Mitleid dann.
Wie kommt der durchs Leben, der Schliemann? Durch Mitleid. Ja. Es ist auch ein interessantes Konzept, aber das wollen wir nicht vertiefen. Wir sind nämlich gerade cool irgendwo in Athen auf einer Rooftop-Bar.
Ja, also der Eingangsbereich dieses Hotel Grand Bretagne war, glaube ich, teurer als mein ganzes Leben. Um nochmal irgendwie den Kontrast irgendwie so deutlich zu machen. Das ist einfach, na gut. Aber es sei doch gesagt, vor dem Hotel kann man abends sich noch, das Ganze in der Nähe ist das Denkmal des unbekannten Soldaten. Da ist fast stündlich dieser Wachwechsel, der so ein bisschen aussieht wie der in Großbritannien, in London, vor diesen Palästen da, wenn da diese klassisch gekleideten Leute dann irgendwie mit großen Ritualen und so, mit ganz definierten Stechschritten und so halt irgendwie den Wachwechsel vollziehen. Das ist dann auch noch passiert so, das nimmt man dann auch kurz mit im Vorbeigehen. Aber was vor allen Dingen von dem Abend mir in Erinnerung geblieben ist tatsächlich, dass ich von diesem Hotel, von dieser Plattform oben aus, die Olympiaringe gesehen habe, wie sie riesengroß in der Stadt, auf einer anderen Ecke, nicht bei der Akropolis, aber mich anstrahlten. Und davor so ein kleines Stadion lag oder so ein kleines Areal und du ahnst es, da muss man natürlich in dem Moment dann auch hin, weil es einfach auch wieder Geschichte, Geschichte, Geschichte ist. Und genau da sitze ich am nächsten Morgen, in der Morgensonne, da an dem Ort, den ich da gestern aus dem Dunkeln gesehen habe, unter den Olympischen Ringen, die jetzt nicht mehr beleuchtet sind, aber riesengroß über mir sind, auf den Stufen beziehungsweise den Bänken des Areals um dieses Stadion herum, von dem ich gerade rede. Das ist das Panathinaiko-Stadion. Das ist das Stadion, das alte Areal, in dem die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattgefunden haben.
Ist das so 1896 oder sowas?
Ja,
ne?
Genau, ja. Und wow, das ist was für ein Ort auch, ne? Also historisch halt. Ne? Du sitzt auf diesen, auch wieder fast alles Marmor. Das Stadion ist oval. Relativ schmal, also passt jetzt kein Fußballfeld oder so rein. Es ging ja um Athletik, also Leichtathletik. An der einen schmalen Seite sind dann halt die Ringe, unter denen ich gerade sitze und gucke so auf dieses ganze Stadion raus, wie sich rechts und links halt so lange so ziehen, die langen Geraden, die langen Tribünen. In der Mitte halt dieser Athletikbereich, wo dann halt Sport gemacht wurde. Und der andere Eingang, also die andere schmale Öffnung, mir gegenüber praktisch ganz weit weg, ist halt der Eingang des Ganzen. Also das Ding ist zur Hälfte offen, also die eine kurze Seite ist offen. Und ich musste ja hinkommen. Also das stand für mich überhaupt nicht zur Diskussion. Mein Papa war Langstreckenläufer, also wirklich lange, also jahrzehntelang jeden Tag ist er gelaufen. Sport war unser Thema, ne? Also Fußball. Ich habe auch Leichtathletik gemacht tatsächlich früher. Ich sehe nicht so aus, aber erst Sprint, dann Hochsprung und Weitsprung. Das heißt, ich bin ja groß, ne? Das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Dann Langlauf und so. Und ich glaube,
ja, was ich für Dinge erfahre heute, interessant.
Ja, ja, doch, ich war großer
Sportler. Was ist dann irgendwann dazwischen gekommen, frage ich mich, in Sachen
Sportlichkeit? Pubertät.
Ah, okay.
Ja. Also erstmal, ich wurde wahnsinnig groß, das hörte ja einfach nicht auf, so 1,95 oder so. Und dann natürlich Pubertät. Ich will saufen, ich will Musik hören, auf Konzerte gehen und so. Und dann fehlte mir die Disziplin, um das fortzuführen. Ich war so Landesmeisterschaften Schleswig-Holstein, war ja auch mal und so.
Hey, guck mal. Da also, wollen wir alle auch Bilder mal sehen von.
Alter, okay. Ja, können wir Abstimmung machen im Netz. Ja, wer will
das? Ja, genau. Das wäre eine schöne Idee. Ja, ich glaube, ich bin nicht allein, der neugierig ist.
Machen wir dann 5000 Fake-Accounts und stimmen immer dagegen und dann vielleicht klappt das ja noch. Ja, nee, es war so und deshalb war es ganz toll für mich da zu sein, an diesem Ort, und es muss das Größte sein, für einen Sportler da einzulaufen. In der Wiege praktisch der Olympischen Spiele, zumindest der Neuzeit. Und man kann die Bahn unten den Innenraum auch entlang gehen. Das ging jetzt in dem Moment witzigerweise nicht, weil der Athen-Marathon gerade ein paar Wochen später war und da alles vorbereitet wurde, ein paar Tage später, glaube ich. Aber das Stadion wird generell nur noch selten für Veranstaltungen genutzt. Also der Zieleinlauf des Athener Marathons ist da. Bei den Olympischen Spielen in Griechenland 2004 fand da das Bogenschießen statt, was mega gewesen sein muss in der historischen Kulisse. Als hier Griechenland Europameister wurde, Fußball, mit Reha Kles und so, wurde die Mannschaft dort empfangen. Oder Dipesh Mode und Bob Dylan haben da mal gespielt. Aber das ist alles selten. Das passiert nicht oft. Das ist hauptsächlich ein Museum gefühlt so.
Ja. Aber dann sind dort werden dann besondere Veranstaltungen abgehalten, wenn man das so hört. Ne? Also wirklich besonders, besonders.
Genau, ja, weil es auch einfach natürlich in modernen Sicherheitsstandards gar nicht mehr, das ist halt einfach, das funktioniert nicht mehr. Lustig ist, dass die Athener, die da wohnen, immer um das Areal rumlaufen, wenn sie morgens joggen gehen. Also nicht da drin, weil sie es nicht dürfen, weil das auch mal Eintritt kostet, aber um das ganze Areal rum, was ja auch nicht allzu groß ist, dann immer ihre Joggingrunden drehen. Das fand ich auch ganz lustig. Halbe Stunde später stehe ich wieder an diesen Ringen, aber auf der anderen Seite, also auf der Rückseite, also außerhalb des Stadions, wo das Areal schon wieder vorbei ist, also wo man nicht mehr auf dem Areal dieses Stadions ist, sondern in der Stadt wieder. Ich stehe sozusagen Backstage von Olympia, denn um das Stadion herum, und das ist dann halt der Tipp, gibt es viele, viele schöne Viertel. Zum Beispiel das Viertel Metz, M-E-T-S, in Richtung 1. Athener Friedhof. Dann gibt es noch, oh, wie heißt das Stimme? Das Viertel heißt Pankrati, das ist auch da auf der Ecke. Mega tolles Viertel, weil es halt für mich viel von dem einfängt, was auch, was ich mir so erhofft habe von Athen. So ein bisschen maroder Südeuropa-Charme, verwitterte Balkons und Häuser, dazwischen Palmen, viel Verkehr, aber auch immer wieder so Treppen, die so in die ruhigeren Wohngegenden so zwischen den großen Straßen führen, ein paar alte Kirchen. Da gibt es ein paar Bars, die mittags schon langsam voller werden, wo die Leute halt sitzen und sich begegnen. Sehr geselliges Volk, ist so der Eindruck von mir, die Griechen. Tolles Restaurant. Vyrines heißt das. Das hat, das muss ich sagen, hatte mir Yannis empfohlen. Das ist der Sohn von Irina, die mit uns arbeitet. Irina Patichis. Hallo Irina.
Grüße.
Und ihr Sohn Yannis studiert aktuell in Athen oder jetzt gerade, wo wir es aufzeichnen, wollte, hatte das sehr empfohlen, dieses Viertel und auch dieses Restaurant. Es ist wirklich toll. Große Sonnenterrasse, schöne Tische hinten draus, alles so unter Schatten von so ein paar Pflanzen sitzt man dann so draußen. Da war auch so ein Familienfest, als wir da waren. So ältere Leute, gediegen, gut gekleidet, aber so eine bodenständige, ordentliche, festliche Stimmung. Wir saßen am Nebentisch. Ich habe wieder viel gelernt. Ein paar Stichworte, Leute. Weiße Bohnen sind super. Sie sind nicht mehlig, sondern cremig. Einfach merken, einfach probieren. Ich war nie der große, dicke Bohnenfan. Mega. Gefülltes Gemüse wird niemals langweilig. Nichts war überwürzt wieder. Moussaka, Moussaka, Moussaka ist der nächste Tipp. Esst es bitte. Auberginen sind der King. Griechische Hackbällchen.
Auberginen sind der King. Das könnte ein Kapitel werden in unserem Reisen-Reisen-Kinderbuch, schreibe ich gerade auf.
Mein Gott, Alter. Heute ist wirklich die Geburtsstunde. Griechenland, Alter, da ist halt viel entstanden. Ne?
Ja, siehst du?
Griechische Hackbällchen. Wenn ihr ab und an mal Fleisch esst in Tomatensauce, oh Gott, bitte einmal probieren. Und alle Leute sind nett. Es ist kein Klischee. Ich habe selten so viele nette Menschen. Selbst die Mofa-Fahrer, über die sozusagen von der Seite kamen, als ich mir über die Straße gekämpft habe, was manchmal schon ein bisschen aktiger ist, haben alle irgendwie einen entspannteren Ausdruck in den Augen gehabt als in anderen Städten dieser Welt, wo es da mal eng wurde zwischen mir und dem Mofa-Fahrer. Irgendwie wirken alle irgendwie so, okay, läuft, kriegen wir hin. So, muss ich einfach so sagen. Subjektive Wahrnehmung ist so. Was ich noch sagen kann über Athen ist, geht in ein paar Museen. Es gibt das, wie gesagt, bei der Akropolis, aber es gibt, ich will jetzt so zwei, drei kurz einfach nennen, die ihr euch mal angucken solltet. Basil and Elise Goulandry Foundation. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Ich glaube, wenn ihr Basil and Elise Foundation eingibt, Athen, werdet ihr das finden. Kleines privates Museum, eine Kunstsammlung eigentlich. Eine Oase der Ruhe, das ist der Grundtipp bei Museen in Athen, weil die Stadt recht wuselig ist. Man kommt runter, man hat kleine Gärten um die Häuser, um die Gebäude rum, man sitzt auch in den Cafés, man kommt einfach mal runter und steht in dem Museum, was ich gerade nannte, öfter mal vor Klassikern von Picasso, Monet oder Gauguin. Also wirklich dicke Hose, große Namen. Benaki-Museum sei noch genannt, das Benaki-Museum. Großes, tolles Kunstmuseum mit Kunst aus allen Epochen in Athen. Ich fand das Museum für kykladische Kunst ganz cool. Das ist klein, das geht da um diese Kunst von der Inselgruppe der Kykladen. Geht um die 5000 Jahre zurück. Das muss man sich mal vorstellen. Die Sachen, die da liegen, sind absolut absurd. Kleine Kunstgegenstände. Nicht spektakulär, aber irgendwie cool. Und ein Museum muss ich noch nennen. Tut mir leid, Michi. Das Numismatische Museum. Das Münzmuseum.
Münzen,
Alter. Das bringt jetzt nicht das Berghain zum Ausrasten, das Thema nee. Münzen oder Münzmuseum. Die Leute, also Berlin will sich nicht umstrukturieren, nachdem es das jetzt gehört hat. Aber ich muss es erwähnen, ja. Weil es eine Stadtvilla ist, das Gebäude, dreistöckig, historisch, riesengroß, Eingangstreppe, geschwungene Eingangstreppe, kleiner Garten, einfach nur wunderschönes Gebäude. Und dieses Haus wurde gebaut, beziehungsweise hat bauen lassen, ein deutscher Archäologe, der teils Anteile der Entdeckung und der Ausgrabung Trojas hatte. Und dieser war nicht Heinrich Schliemann. Doch. Der hieß Nein. Heinrich Schliemann.
Hier dein Patenonkel, oder?
Es ist leider nicht der Patenonkel. Als ich das Haus gesehen habe und das auch hier nach Hause geschickt habe, wurde gefragt, warum hast du eigentlich nicht geerbt? So, weil Gelder waren vorhanden, sag ich mal. Seine Gruft, also sein Mausoleum auf dem ersten Athener Friedhof, versteht sich, da war ich auch, ist größer als meine Wohnung. Also Gelder waren vorhanden. Dieses Haus ist unglaublich schön und ich musste natürlich hin, weil meine Oma hat mir Zeitungsartikel über Heinrich Schliemann geschickt, so, weil der ist halt in unserem ganz großen Stammbaum drin. Der ist jetzt nicht direkt der Vorfahrer, ich bin weiter weg im Stammbaum, ich bin aber auch im Schliemann-Museum, stehe ich auch irgendwo im Stammbaum drin, allerdings so ein paar Verzweigungen weiter und deshalb musste ich da hin.
Aber ihr wart schon der Part der Familie, wo der große Schliemann nichts mit zu tun haben wollte, weil die immer nur kamen, wenn sie Geld brauchen oder so.
Es liegt so weit. Ich gebe mich jetzt nicht politisch korrekt, wenn ich sage, ich weiß es nicht mehr. Also es ist jetzt keine Leugnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nur, dass tatsächlich, es wurde halt in der Familie halt immer so, ne? Oma hat Artikel gestellt. Guck mal, da ist wieder was über Heinrich Schliemann. So. Und ja. Der gehört halt zu uns so. Und ich musste da natürlich hin und habe dann gesehen, wie es ja, auch so lief in meiner Familie. Ja. stand ich da mit meinem verknitterten Weihnachtshemd da oder was?
Dieses Hemd, was du wahrscheinlich auch schon in der Rooftop-Bar anhattest und als du im Taxi saß.
Ja, also lass uns aber weitermachen. Ich habe ja.
Ich kenne mich aus, ich war mit Jochen schon oft unterwegs. Aber er zieht auch frische Sachen an. Also es ist nicht so, es hat nichts mit Ungepflegtheit zu tun. Das will ich auch nur nochmal klarstellen. Ne? Aber es ist quasi das, was er sich da rauslegt, ist manchmal schon verhaltensoriginell.
Ja, ich kann nicht mehr und ich habe mich irgendwann damit abgefunden. So. Und das ist auch okay, ich habe feinen Frieden gefunden. Heinrich Schliemann offensichtlich auch, halt in einem Grab, das größer ist als meine Wohnung. Also wir halten fest, unendliche Geschichte auf der einen Seite und vieles tolles Stadtleben, modern und charakterstark, das ist letztlich Athen. Ich möchte hier gegen Ende nochmal die Lanze dafür brechen, auch wenn man die Zeit hat, einfach mal einen Tag lang sich treiben zu lassen. Ne? Also es gibt halt, wie gesagt, so große Sehenswürdigkeiten, die haben wir jetzt beackert, aber einfach mal spazieren zu gehen. Ich habe das zum Beispiel gemacht in Kolonaki, das ist ja mein Viertel, wie ich am Anfang erzählt habe, und bin da einfach dann wirklich so eigentlich jeden Tag 1-2 Stunden, so gegen Abend, spazieren gegangen. Also über die vielen Treppen, weil die Stadt ja wie gesagt auch recht hügelig ist, unter Palmen entlang, auf kleinen Wegen, durch die Häuserfluchten, durch die Nachbarschaft. Und das hat ja diesen Aspekt, den du auch kennst am Reisen, der dann irgendwann einfach irgendwie dann doch immer wieder eintritt, auch wenn man ihn zwischendurch mal vergisst, den man auch sucht eigentlich, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich mir diese kleine Infrastruktur um meine Bleibe gesucht habe, ne? Mit dem Supermarkt, mit dem Café und so. Genau.
Ja. Ja.
Und ich war ja jeden Tag dann morgens in derselben Kaffeebude. Nee, jeden Nachmittag war ich jeden Tag in derselben Kaffeebude. Morgens halt immer unterschiedlich. Aber jeden Nachmittag, als ich zurückgekommen bin, um eine Stunde zu chillen, dann habe mir da diesen riesigen Cappuccino geholt. Und nebenan war dieser Süßigkeitenladen, die ich vorhin nur kurz erwähnt habe, das konnte ich natürlich nicht dabei belassen, der gehörte so einem älteren Ehepaar, habe ich dann rausgefunden, denn das ist eigentlich Teil der Geschichte, die dann in Athen passiert ist. So kleine Küchlein, Kekse, Torten, wirklich Irrsinn, ein Universum aus Kalorien. Und diese alte Frau verkaufte und am ersten Tag guckte sie mich noch so an nach dem Motto, was ist das denn für Vogel? Am zweiten war sie netter, am dritten grüßte man sich und am vierten kam dann tatsächlich ihr Mann hinten raus, der wohl der Bäcker war, was ich dann lernte. Und guckte, wer das so ist, der seit 4 Tagen da vorbeikommt und so. Und ließ mich auch was verkosten, hat mir so ein kleines Küchlein geschenkt. Irgendwie legte seinen Arm um mich. Du weißt, was ich meine. Sachen entwickeln sich.
Ja, ja.
Und das nehme ich genauso mit, ne, aus Athen. Was auch zum Beispiel passiert ist, die zweite tolle Sache, die auch auf der Ecke passiert ist, muss jetzt nicht in Kolonaki sein, aber bei mir war es dort. Man findet einfach auch Sachen, man findet wirklich Sachen oder Gegenstände oder Orte, von denen man vorher noch gar nichts wissen konnte, beziehungsweise an denen man einfach beim ersten Mal blind vorbeirennt. Am letzten Abend waren wir essen in einem sagenhaften Restaurant, das mir am Tag davor beim Spazierengehen aufgefallen war. Das hieß Papadakis und wirklich, da waren wirklich keine Touris. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich will einen Ort ohne Touris, weil ich ja irgendwie auch einer bin, aber es war halt einfach eingepflegt ins normale Leben dort. Ein paar Tische standen draußen, die haben jetzt nicht groß Leuchtreklame gehabt, das war schick. Ne? Wir sind reingegangen, wirklich ein tolles, stilvolles Restaurant, eine kleine, sehr schlaue Karte, mega Essen. Null Klischees, also wirklich fast nichts, was ich sonst so irgendwie mit Griechenland verbinden würde vor dieser Reise, aber halt trotzdem klassisch griechisch verwurzelt. Also geräucherte Artischocke, Pilze mit Seegras, wäre ich nie drauf gekommen, macht aber Sinn, weil Pilze.
Wow. Also das ist jetzt eine Kombi, die ich jetzt im ersten Moment denke, wie passt das denn? Und habe ich gar nicht auf dem Schirm, aber das klingt ja mega abgefahren.
Ja, und es macht ja auch total Sinn, weil wir leben ja am Meer. Griechenland ist totale Nation am Meer und Athen ist ja nicht weit weg davon. Die Pilze sind überall präsent in der griechischen Küche. Fava habe ich wieder gegessen mit karamellisierten Zwiebeln und Sardellen, die natürlich auch da eine Rolle spielen im Mittelmeer. Eine extrem gute Pasta. Und da habe ich dann tatsächlich auch den Nachtisch genommen. Wie spricht man es aus, Michi? Mifeu, dieses französische Ding?
Mifeu, würde ich sagen. Ja, es wird Millefeu geschrieben. Mifeu, würde ich jetzt sagen. Aber da,
Mifeu.
Ja, Mifeu.
Mifeu, ja, also, Mifeu, ja. Ja. Ich glaube auch, ihr wisst, was wir meinen da draußen. Griechische Version davon, stand da auch so, Greek Mifeu. Knuspriger Kuchen und Keks aus Blätterteig, aber dann halt mit griechischem Joghurt und Honig. Alles in so einer leichten Eisform, so leicht angeeist. Das war unfassbar. Es war, ich bin dankbar. Tut mir leid.
Ja, mach das nur mit mir und mit uns, ne? Mach dich beliebt. Irgendwann ist das Mitleid auch verbraucht.
Ja, es tut mir, ich bin ja gleich fertig. Das alles, das ist, was will man vom Reisen? Das will ich. Das wollte ich von der Stadt. Eben eine traditionelle Basis, neue Wege, hochwertig, bodenständig. Jetzt bin bei der Küche irgendwie umgesetzt. Kein Schickimicki, trotzdem total nett. Die Leute von da, lieb, bodenständig, aber trotzdem irgendwie stilvoll. Nach diesem Essen gleite ich so raus in das abendliche Kolonaki und gehe wieder so ein paar Treppen rauf und runter zurück.
Ja, das Milieu abarbeiten, sehr stark. Du bist ja Sportler, haben wir gelernt heute. Ja.
Man geht auch viel zu Fuß. Der Schrittzähler hat frohlockt
in der Stadt. Ja, mega, das mag ich total. Ja.
Und gelange dann irgendwann auf meinem Weg, das ist ja längst dunkel in der Stadt, an einen kleinen Platz, auch wieder so zwischen Treppen, ne? So ein kleinerer Platz, sozusagen begrenzt durch den Berg sozusagen, dass der ja auch eine Steigung hat. Ein paar ältere Leute da spielen tatsächlich so Brettspiele, dachte ich so, yo, das kriege ich jetzt auch noch zu sehen, das habe ich auch so als Klischee im Kopf gehabt. Junge Familien sind da, ein paar Hunde tollen rum, viele, viele Katzen sind in Athen, waren da auch wieder, viele Katzen gestreichelt. Eine improvisierte Bar war da, irgendwie eine kleine Kirche noch am Rand. Dieses gelbe Mittelmeerlicht so von den Laternen. Und ich stehe auf diesem Platz und gucke so in so eine lange Straßenflucht, die den Berg erst runtergeht und dann durch die Stadt, durch Plaka durch, bis zur Akropolis. Und da schwebt sie wieder so angeleuchtet über allem und denk so, yo, das ist mein Athen. Also ich habe meinen Frieden gefunden, sozusagen.
Ah, das klingt fantastisch. Und auf der einen Seite fantastisch, auf der anderen Seite lernen wir, wenn man sich für Athen eine Unterkunft sucht, ob das jetzt ein Hotel ist oder ein, sagen wir mal, irgendeine Ferienwohnung oder ein Apartment, so Airbnb-Style oder sowas in die Richtung, und sieht Werbung, mit Blick auf die Akropolis, dann ist das gar nicht so was Besonderes. also das ist das, was ich mitnehme. Da hätte ich so gedacht, oh, wenn dann, oh, da hat man sogar einen Blick auf die Akropolis, aber wie ich das so lerne von dir, ist das, haben das fast die Hälfte aller Apartments, die in der richtigen Richtung stehen.
Also ich habe es natürlich total gehäuft wahrgenommen, weil, ne, wenn man da durch eine Straßenflucht geht und der Blick frei ist, man erinnert sich ja eher an die Momente, aber es ist oft der Fall. Sie ist irgendwie immer da und das ist irgendwie schön und sie wacht so ein bisschen über die Stadt. Aber Griechenland ist noch so viel mehr und jetzt leite ich mal über, glaube ich, zum Ende dieser Episode, dieser Folge, zu unserem Stargast, den du schon so ein bisschen angekündigt hast am Anfang. Das geht tatsächlich auch im kleinen Reiseabschnitt einfach so, dass man nach 30 Minuten, und das sei einfach nochmal als letzter Tipp gesagt, aus Athen an den Stränden ist. Du bist in 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln an diversen Orten, an denen du noch ein bisschen gehen musst und dann am Strand stehst. Übrigens mega Eigenschaft für eine Stadt. Aber was dazu kommt, ist, von den Häfen um Athen herum, zum Teil auch Piräus und so, gelangt man schon auf sehr, sehr viele griechische Inseln. Das ist einmal für einen Stadtausflug interessant, weil du halt einen Tag lang wirklich auf eine Insel fahren kannst. Also du kommst teilweise in 45 Minuten auf eine Insel rauf. Da liegen dann so Inseln wie Hydra und so. Das dauert manchmal eine Stunde 20. Aber das ist für einen Tagesausflug möglich. Aber was ich damit sagen will, Griechenland ist natürlich ein Inselland. Und da möchte ich mich ein bisschen zurückhalten, weil ich da noch nicht so viel weiß. Dafür haben wir die Expertin, eine Kollegin namens Tamina Kallert, die Michi schon angekündigt hat, die ihre WDR-Reisesendung wunderschön hat, seit einigen Jahren schon, und dort wirklich die Welt entdeckt. Und mit Tamina haben wir uns unterhalten über eins ihrer Herzensziele auf dieser Welt, das werdet ihr gleich hören, die griechischen Inseln.
Und hier ist sie, die Königin des Reisefernsehens, die Frau, die da lebt, wo andere Urlaub machen. Natürlich muss sie ja. Herzlich willkommen in Schwarzwald. Herzlich willkommen, Tamina Kallert.
Ja, hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr.
Es ist tatsächlich Podcast-Premiere. Wir freuen uns sehr, dass du das bei uns machst und das Vertrauen hast, das bei uns bei Reisen zu machen. Und das Wunderschöne ist natürlich, wir sind ja schon im Kopf. Und die Reisen-Reisen-Community ist im Kopf ja schon in Griechenland. Wir sind in der Hauptstadt, wir sind in Athen. Und wir haben gesagt, wenn wir schon in Griechenland sind und mit Jochen die Hauptstadt so genossen haben jetzt, wollen wir auch gleich noch raus. Wir wollen raus aufs Meer, wir wollen raus auf die Inseln. Und da kennst du dich mega gut aus. Du warst nämlich richtig, richtig viel da auf den griechischen Inseln unterwegs. Hast ganz viele Tipps und wir sind gerade sehr, sehr gespannt auf Inseln, die wir gar nicht so im Schirm haben. Ich möchte dich trotzdem noch mal fragen, weil du warst natürlich auch schon in Athen. Was ist das für eine Stadt für dich? Wie hast du die erlebt?
Ja, ich habe Athen tatsächlich ein paar Mal erlebt und das ist ja schon so eine Stadt, die so einen riesigen Mythos hat. Ich habe ja auch mal Geschichte studiert und finde das alles ganz spannend, so die damaligen Zeiten, die alten Kulturen, und für mich ist Athen immer natürlich Griechenland, die Götter, die Philosophen, also so eine Ansage und natürlich so eine riesige Metropole, von der man doch auch viel Unterschiedliches hört. Also ich habe auch von Kollegen dann immer wieder auch gehört, boah, anstrengend und groß und nicht so gefällig, und war dann sehr gespannt, das selber mal zu erleben. Und ich war jetzt gerade letztens noch mal wieder da und hatte auch so ein bisschen Sorge, dass mich diese riesige Metropole erstmal so überrennt geradezu. Und was, glaube ich, ein guter Move war, wir haben uns in Psiri niedergelassen. Das ist so ein kleines, nettes, Jochen, du wirst es dann also kennen, wahrscheinlich, finde ich, ein ganz nettes Viertel, wo so ein guter Mix ist zwischen Gästen und Einheimischen. Kleine Gässchen, gemütliche Restaurants und von da aus so als Homebase sternförmig die Stadt entdeckt. Und das war ein richtig, richtig schönes Erlebnis mit ganz gastfreundlichen Leuten, mit schönen persönlichen Momenten und dann immer die Akropolis natürlich im Blick und auch immer mal wieder die Highlights angeguckt. Aber so ein schönes, authentisches Stadtgefühl, so ein bisschen was Dörfliches in dem großen Metropolenhaften. Das fand ich ein schönes Erlebnis diesmal.
Ja, es war ja auch einer unserer Tipps, dass man tatsächlich sich eine Homebase sucht und zwischendurch immer mal wieder ausruht, weil die Stadt schon brummt. Und das Abgefahrene ist, die Akropolis ist immer da. Egal, wo man rauskommt. Man mein Gott, ey, wie so eine Litfaßsäule. Da ist unser Meeting Point so ungefähr.
Das stimmt. Das ist schon krass. Warst du denn oben, Jochen, ganz oben, wirklich mittendrin?
Ja, ich fand's schon toll. Also ich war im Winter da und es war dadurch nicht so heiß. Also es hatte schon mittags heiße Stunden. Das heißt, so die Treppenstufen waren jetzt nicht so... Also man hat es überlebt, sagen wir so, und das ist schon irre. Auch darunter zu gucken auf diese weiße, riesige Stadt, das ist schon, also mich hat das schon sehr erfüllt, muss ich sagen.
Ja.
Aber wenn ich euch zwei jetzt habe, und ich war ja noch nie da, ich konnte ja nicht mit hin. Also für mich klingt Athen jetzt, das klingt jetzt erstmal ein bisschen absurd, für mich klingt Athen so ein bisschen wie Bangkok, wenn am ersten Tag, wenn man wirklich Urlaub braucht und ist auf der Reise, ist es vielleicht ein bisschen zu trubelig und so ein bisschen vielleicht erschlagen, aber wenn man vielleicht ein bisschen ausgeruht dorthin kommt, vielleicht am Ende der Griechenlandreise, ist es vielleicht die perfekte Stadt, um mit diesem Griechenlandgefühl von den Inseln, wo wir gleich noch ein paar Ausflüge machen, und dann zurückkommt in die Stadt und dann das vielleicht ein bisschen mehr genießen kann.
Ja. Obwohl ich ja eher der Typ bin, ich würde es fast umdrehen und sagen, mit so einer gewissen Anfangsenergie komme ich in diese Stadt, guck ein, zwei Tage, komme ich sozusagen in das griechische Lebensgefühl, pulsierend, aber natürlich doch schon auch ja sehr griechisch und sehr, sehr eben diese Mischung aus modern und historisch und so. Und dann gönne ich mir so hinten raus dieses Traumgefühl von Inseln und Meer und Durchatmen und all das, was so dieser Mythos Griechenland ja auch ist.
Ich sehe das genauso. Tatsächlich, ich bin ja Team Tamina, Michi. Du bist 2-1 überstimmt. Weil ich nach diesen Tagen in der Stadt, die man so aufsaugen will, auch wenn sie dann halt so ein bisschen fordert auch, es liegt ja auch nah am Meer. Du fährst mit der U-Bahn ja ans Meer, an die Häfen ran.
Ja.
Und sei es Piräus oder so. Und dann guckst du aufs Meer und dann hast du Bock. Das heißt, also ich komme da auch gern zurück, wo wahrscheinlich, wenn ich so durchgeschillt wäre auf dem Meer, wird mich Athen vielleicht noch mehr erschlagen, als wenn ich aus dem Alltag komme. Aber dann, wenn sich das Meer dann so öffnet nach so ein paar Tagen Athen. Aber wir helfen dir gern, Michael. Du warst ja noch nicht da. Wenn du noch Fragen hast, dann
ich habe ganz viele Fragen. Ich habe vor allem viele Fragen, wenn du schon sagst, man fährt mit der U-Bahn ans Meer. Das klingt auch schon abgefahren. Lass uns raus aufs Meer. Die einzige Insel, die ich kenne, da war ich aber das letzte Mal vor... keine Ahnung, 250 Jahren, da haben die alten Griechen noch gelebt. Ich war mal auf Kreta, das ist die monumentale, richtig große Insel. Ich fand die ganz großartig. Ich bin mit so einer kleinen alten Schüssel, ich weiß gar nicht, was für ein Auto es war, es war nur doppelt so alt wie ich auf jeden Fall. Da habe ich Strände und Buchten gesucht und war unterwegs. Aber es gibt ja noch mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Tausende von kleinen, unbewohnten und dann aber bewohnten Inseln gibt. Tamina, du warst ja schon fast auf allen.
Ach, na, das kann man nicht sagen. Es sind ja, glaube ich, irgendwie fast 4000 Inseln. Und das war ich nicht. Und über, glaube ich, 100 Bewohnte. Aber ich will jetzt mit den Zahlen gar nicht kommen. Aber es ist natürlich wirklich Griechenland ist ja so ein Inselland, also es ist ein bergiges Land, deswegen sind ja die meisten Inseln auch bergig tatsächlich. Und eine meiner ersten Inseln Griechenland war auch Kreta und da sagt man ja immer, es ist wie ein kleiner Kontinent. Also da kann man ja x-mal hin und immer wieder ganz andere Ecken sehen. Und man macht ja gern manchmal auch diesen Anfängerfehler gleich, man nimmt sich viel zu viel vor und sitzt dann im Zweifel nur im Auto, weil das so riesig ist, ne?
Also ich habe das so erlebt, weil man baut sich so ein paar Punkte und dann fährst du halt doch lang. Und es ist halt jetzt nicht eine Autobahn, wo du mit 130 da entlang fährst, sondern du fährst irgendwie schöne Kurvenstraßen. Du willst überall anhalten, weil die Ausblicke auch übers Meer so toll sind.
Ja.
Und deshalb, man kommt gar nicht voran, weil du halt ständig irgendwo hängen bleibst. Da trinkst du da noch irgendwie einen Kaffee und isst da irgendwas Kleines. Also ich bin auf Kreta dem nicht zurechtgekommen, also im positiven Sinne, weil ich wirklich nicht alles geschafft habe.
Ja, und dich aber auch treiben lassen kannst, glaube ich. Das ist ja diese Kunst, dass man sich nicht die ganz heftigen To-Do-Listen baut wie zu Hause, sondern dass das ja eben Abstand vom Alltag ist und dass man sagt, alles kann, nix muss. Ne? Schaffst du das?
Ja. Das schaffe ich tatsächlich. Also ich finde ja gerade, dann wird es ja luxuriös, wenn man in dem Moment loslassen kann, es nicht so viel plant. Also ich plane ja immer, oder wir machen das bei Reisen ja oft so, auch wenn wir zusammenreisen. Wir planen ja immer so einen Anfang und dann lassen wir uns da reinfallen. Und das finde ich ja den größten Luxus, wenn man die Zeit hat, sich reinfallen lassen zu können. Wenn man sagt, okay, wir fahren im Auto heute los und wissen nicht genau, wir haben vielleicht so ein Ziel, aber was auf dem Weg dahin und zurück passiert, ist nicht geplant.
Ja.
Und dafür ist Kreta natürlich großartig zum Beispiel. Als Roadtrip-Insel, wo man einfach mal sagt, machen wir heute Westen, Osten oder Süden, das ist toll.
Ja.
Also das ist wirklich toll. Und ich finde, das ist auch so ein Geschenk, wenn man da hinkommt, so mental auch im Urlaub.
Ja, das ist ja auch dieses griechische Lebensgefühl, glaube ich. Dieses Weg vom Perfektionismus und dieses Fünfe gerade sein lassen und dieses einfach irgendwo sitzen bleiben und noch ein Uso trinken, weil man einfach, weil man es kann. Oh ja,
Zeit
das
nehmen.
Ist so diese Sehnsucht, also das, dieses Genussfreudige, ne, was man sofort verbindet.
Dieses Zeitnehmen dieses Zeitnehmen fand ich total krass in Athen. Dass alle Leute, wenn sie einen Moment schön fanden, sich die Zeit genommen haben, den halt wirklich dann auch zu leben. Sei es in der Unterhaltung in der Bar oder sonst was.
Ja.
Und das ist tatsächlich, das fand ich persönlich auch.
Allein dieses Kaffee-Ritual, ne? In der busy Metropole Athen, nochmal ganz kurz zurück. Und ich habe so, griechischer Kaffee, wie macht ihr den denn jetzt? Da kann man ja auch stundenlang drüber philosophieren mit diesem Pulver noch eigentlich wie früher in diesen bronzenen kleinen Kännchen. Und jetzt ist ja der Iced Cappuccino oder der Iced, ne, das ganz große Thema. Und da wird auch geschüttelt und gerührt und gemacht und getan. Und man setzt sich irgendwo an so ein kleines Tischchen und nimmt sich die Zeit. Habe ich auch wieder gedacht, ja, so muss man es machen. Das muss man so ein bisschen nach Hause zurückretten, dieses Gefühl.
Ja, mittags Kaffee, abends Uso. Auf welche Insel würdest du uns denn von Reisen entführen, wenn es mal weggeht von dieser großen Bekannten mit diesem monumentalen Namen Kreta?
Ja, also den monumentalen Namen Kreta, genau. Den nicht. Korfu ist eine tolle grüne Insel, da kann man auch wunderbar reisen. Santorini ist ein Mythos, natürlich Insta-Spot und so weiter, aber gibt immer noch tolle Ecken. Aber ich würde euch beide tatsächlich entführen auf ein Inselchen oder zwei oder drei, die ganz nah beieinander liegen, die man nicht sofort so auf der Uhr hat. Und zwar auf die nördlichen Sporaden. Klingelt es da bei euch schon?
Okay. Noch nicht, nee.
Noch nicht.
Sporadisch nicht, um einen Wortwitz zu machen. Ja.
Ich musste es auch googeln und nochmal gucken, wo genau. Das ist die Ostküste, also Thessaloniki ist nicht weit. Rede ich von Skiathos und Skopelos.
Okay.
Dazu die nördlichen Sporaden, dazu gehört dann auch noch Alonisos und noch ein kleines Inselchen. Aber das sind so richtig, so griechische Inseln, die finden, also meinem Sehnsuchtsbegriff und meinem Trauminselchen Griechenland-Begriff echt sehr entsprechen. Das Schöne ist, Skiathos kannst du direkt anfliegen, sogar von Düsseldorf, Frankfurt und so, glaubt man gar nicht, hat einen der kürzesten Flughäfen der Welt. Also die Flieger müssen ganz ganz doll runter und auf, glaube ich, 1,5 Kilometer Landebahn dann voll in die Eisen.
Auch schön, schon mal Abenteuer zum Start. Genau. Also schön mal Adrenalin zum Start.
Okay, da stehen dann die ganzen Planespotter und machen Fotos, weil das so spannend aussieht. Und dann ist das ein richtig kleines, schönes Inselchen, was im Sommer durchaus schon eine gewisse Sogwirkung hat, wo man auch Party machen kann und Feiern machen. Aber der Witz ist, und mein Tipp wäre für euch, geht dahin im Mai, Juni oder wie ich jetzt gerade war, im Oktober. Da ist es schon wieder total ruhig. Du hast diesen Sonnenaufgang, während du morgens mit einem kleinen Kaffee auf deinem kleinen Terrässchen irgendwo am Wasser in irgendeinem kleinen süßen Hotelchen oder Pensionchen sitzt. Du läufst am alten Hafen entlang, isst so ein schönes, weißt du, so ein schönes Joghurt mit Früchten und Nüsschen. Irgendwo rauscht eine Kaffeemaschine, die Kätzchen streichen um deine Beine. Es ist so alles schon so wieder friedlich. Die Insel gehört schon fast wieder den Einheimischen und du denkst nur, ach, so muss es eigentlich sein.
Aber das ist eine Sache, die ich fast verallgemeinern würde, nassforscherweise, ist dieses antizyklische Reisen, ne? Also wenn es geht, um Gottes Willen. Also wenn man im Sommer nicht muss oder so, es ist einfach brütend heiß in Griechenland im Sommer und es gibt fast jede Jahreszeit ist ja eigentlich immer noch schön und man kommt natürlich näher an die Ursprünglichkeit ran und das, was du da schilderst, deckt sich ja mit dem. Im Übrigen, ich habe noch nie so viele Katzen getroffen wie alleine in Athen. Also das ist unglaublich. Wie viel griechische Katzen gibt's? Also das ist irre, ne?
Ich war auch. Da auf Skiathos ist es tatsächlich so, da gibt es öffentliche so Futterstationen. Also die werden gut behandelt, weil man denkt ja immer gleich, jetzt kommt gleich der nächste Katzenfänger um die Ecke und denen geht es ganz schlecht. Die sind wohlgenährt, kriegen die Fischreste von den Fischern, die da wieder reinfahren, sind wirklich gut behandelt. Aber es gibt so viele, dass man manchmal auch denkt, nachts muss man dann wiederum aufpassen, wenn man durch die kleinen Gässchen zurück zum... dann muss man manchmal so ein kleines Hopping machen, weil man sonst irgendwo drin landet. Das ist so der kleine Nachteil. Ach, okay. Aber wirklich ganz, das war da auch, aber ganz süß. Die haben ja auch dieses entspannte Lebensgefühl, was ja dieses Griechische auch, finde ich, immer wieder so hat. Mhm. Dieses ganz entspannt den Tag genießen und ja.
Wenn ich nicht der Typ Schliemann bin, der sich da einfach zu den Katzen setzt und den ganzen Tag streichelt, sondern vielleicht Team Dietz in dem Fall und sagt, hör mal, ich muss jetzt mal was machen. Ja. Ich habe jetzt genug Kaffee und den wunderbaren griechischen Joghurt mit Früchten gegessen und fühle mich irgendwie kräftig. Wenn ich sage, ich will mal loslaufen, was sollte ich denn mir auf der Insel unbedingt angucken oder erwandern, so in die Richtung?
Ja, also auf Skiathos ist es so, da gibt es, also der Hauptort, da gibt es einen alten und einen neuen Hafen und da kann man sozusagen in dem Städtchen ganz süß durch die Gässchen gleich mal oben zu einem 13. Jahrhundert kleine Burganlage den ganzen Hafen überblicken. Da kann man schon mal schöne kleine Ausflüge machen durchs Städtchen. Dann ist das eine sehr grüne Insel auch, wo man zum Beispiel, gibt es Reiter, so einen Reiterhof mitten in Pinienwäldern, wo du auch, wenn du noch nie auf dem Pferd gesessen bist, mit einem ganz netten Grüppchen da sozusagen so die authentische Natur entdecken kannst. Und das ist ja auf dem Pferd.
Also ein Reitausflug.
Ja. Ganz nett. Und zwar für jedermann. Also dieses, aha, du kannst noch nicht reiten, dann setz dich mal drauf. Dann machen sie mit dir eine kleine nette Runde und dann geht's los. Und dann so richtig durch Flussbecken durch. Und
Jochen, du kannst mit. Ich habe Jochen ein Bild von Jochen gesehen in Irland und da haben sie ihn auch auf ein Pferd gesetzt. Er hatte einen grandiosen Helm auf und Jochen war vorher auch noch nie geritten, zumindest sah es so aus und ich glaube, es sieht bei Jochen immer so aus, als wäre er nie geritten. Also wir könnten auch wieder durch Pinienwälder mit dir.
Da bin ich dabei. Ich brauche den Helm, auch wegen der Äste, die da dann sind. Ich selbst war 12 Jahre lang Turnierreiter, man sieht es mir halt nur nicht an. Und nein, war ich nicht.
Also es waren keine Reitturniere.
Jochen, vielleicht wäre für dich dann aber noch netter ein kleiner Ausflug zu einem der malerischsten Strände, weil es gibt 60 Strände auf Skiathos, also richtig schöne. Ja. Und der eine heißt schon so ganz elegisch Lalaria Beach. Na, guck. Und dieser Lalaria. Und das ist auch so ein Strand, da sind so ganz weiße, weiche Kieselsteine, was ganz Besonderes. Und die haben so viele Leute schon mitgenommen, dass mittlerweile am kleinen Flughafen eine Box ist, wenn sie jetzt noch Steine zurückgeben wollen, dann tun sie das jetzt. Sie dürfen sie nämlich nicht mitnehmen. Das ist sehr lustig. Und dieser Strand ist im Sommer wohl auch eher... Man kommt nur mit dem Boot hin, aber da kommen dann viele Boote hin uns machen.
Ja.
Aber jetzt im Oktober fährst du mit dem Bootchen dahin. Ein weißer Strand, türkisblaufarbenes Wasser. Vögelschwärme, die so aufflattern, wenn du sozusagen um die Ecke kommst. Und dann so kleine Grotten und Höhlen und so ein großer Felsbogen. Das ist das Wahrzeichen. Und da, Jochen, musst du dann durchschwimmen.
Okay.
Und wenn du da durchschwimmst, was kriegst du dann höchstwahrscheinlich? Was sagt die Sage?
Ein Pferd.
Ewige. Nee.
Ein Krampf, ja, Krampf im rechten Oberschenkel.
Nein, fast. Die ewige Jugend wird einem dann natürlich.
Ach, guck an, das kann ich gut gebrauchen. Ja.
Also. Ja, ich bin auch mehrfach durchgeschwommen und habe gesagt, wir gucken dann einfach mal. Ne, in den nächsten Jahren gucken wir dann, wie weit sich das...
Ja, gut, gut.
Wir sind schon auf dem Boot, Tamina. Ja. Ne? Also Bootfahren ist ja wahrscheinlich prädestiniert, Bootsausflüge machen da zwischen den Inseln und rund um
ja,
die Inseln.
Ja, ne? Das Schöne ist ja auch, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich finde Fähre fahren ist auch so der Inbegriff von Abstand vom Alltag und raus aufs Meer und Freiheit und Abenteuer. Ja. Und du kannst ja zwischen diesen kleinen Inselchen wunderbar auch mal für einen Tagesausflug zum Beispiel von Skiathos nach Skopelos fahren. Mhm. Auf der Fähre ist mir wieder eingefallen, dass ich mit meinen Eltern mit dem VW-Bus, als ich ungefähr 5 Jahre alt war, schon mal auf Skopelos war, bitte. Dachte, Skopelos, warum kommt mir der Name so bekannt vor? Das ist noch eine bisschen ruhigere Insel, Skopelos, bisschen größer. Und du kannst, in einem Stündchen fährst du von der einen Insel zur anderen Insel mit der Fähre rüber. Und von da aus kannst du dann wiederum auch mit zum Beispiel Segelbootchen. Junge Leute bieten Trips an, wo du dann in den großen Meeresnationalpark rausfahren kannst. Das ist ein großes Schutzgebiet. Du siehst die tollsten Fische und Unterwasserwelten. Du kannst schwimmen gehen, du kannst auf dem Bootchen gemütlich Sachen machen. Also du kannst von Skopelos aus dann auch nochmal sternförmig ins Wasser. Das musst du eigentlich, und aufs Wasser. Und das ist teilweise ja so türkis und so grün und so wunderbar farbig, dass man wirklich denkt, man könnte auch in der Karibik sein. Und auf Skopelos, das kennen viele mittlerweile ja durch ein sehr berühmt gewordenes Musical beziehungsweise Film. Beziehungsweise
Mamma Mia?
Ja, genau.
Ach, guck.
Hallöchen.
Das ist die Mamma Mia Island.
Alter Schwede.
Ah, und mittlerweile heiraten ganz viele Leute auf Skopelos natürlich, weil wie Meryl Streep damals, ich weiß nicht, ob ihr diesen Film mal gesehen habt, 2007 waren die Dreharbeiten.
Na, ich habe den Film nicht gesehen, aber lustigerweise, ich bin da drauf gekommen, weil auf einer Reise in Stockholm war ich im ABBA-Museum. Und seit ich im ABBA-Museum in Stockholm war, bin ich viel mehr ABBA-Fan als vorher. Ich dachte immer, ja, ABBA irgendwie ganz nice. Aber seit ich in diesem Museum in Stockholm war, da habe ich den quasi einen Filmausschnitt gesehen und dachte, Mensch, wo die da gedreht haben, möchte ich auch mal hin. Jetzt weiß ich, wo es ist.
Genau.
So schließt sich der Kreis in meinem Kopf, Leute. Die Reise durch meinen Kopf ist interessant.
Ja, ja, genau. Und da ist ja auch wieder so, im Sommer ist da vielleicht schon noch ein bisschen mehr los. Aber jetzt so oft außerhalb der üblichen Reisefenster ist es wirklich ruhig und friedlich. Und du kannst auf diese kleine Kapelle hoch, so eine gewundene Treppe hoch, wo die dann im Film auch geheiratet haben da oben. Der Esel hat es wohl nicht hochgeschafft, aber du bist da oben in so einem kleinen an so einem kleinen Kapellchen, da heiraten mittlerweile viele Leute und da gibt es die lustigsten Geschichten, dass dann alle schwitzend oben angekommen sind und dann fällt irgendjemand auf, oh, die Heiratsringe liegen noch unten im Auto. Wer geht die jetzt holen?
Und, so. Also. Und alle haben auf den Hochzeitsbildern so Schweißflecken auf den Hemden.
Genau,
und so,
genau. Ne?
Schön, schön beige und so. Aber das sieht halt völlig unwirklich aus. Es sieht aus, als hätte man die Kulisse gebaut. Aber das gibt's wirklich in echt.
Fun Fact am Rande ist natürlich, Meryl Streep ist da wohl wirklich einer Gazelle gleich hochgedüst mehrfach und war wohl auch sehr sympathisch am Set. Ich habe da mit einer Frau gesprochen, die da als Statistin mitgespielt hat damals in dem Film. Aber die Innenszenen in der Kapelle, wo die Hochzeit dann stattfindet, die konnten da oben gar nicht gedreht werden, weil die Kapelle ist viel zu klein. Also das dann doch nicht.
Okay.
Aber der Spot an sich ist nach wie vor, wenn er so ruhig ist, hat wirklich was ganz Magisches. Also das sind so Orte, an die man hin kann. Aber Skopelos ist auch so eine Insel, ganz viel grüne Pinienwälder, unglaublich viele Wanderwege auch. Also so eine Insel, wo du so Strände und Wandern und Inselfeeling eben haben kannst. Ohne das Gefühl zu haben, du bist da auf so einem überlaufenden Eiland, wo alle hinwollen. Das ist schon, finde ich, echt noch Richtig eine Empfehlung, ja.
Also ich würde allgemein auch wieder ableiten, das versuche ich immer so ein bisschen mit den Erfahrungen, die ich in Athen und um Athen rumgemacht habe, auch dieses, was du sagtest, Fähre fahren, Boot fahren. Ne? Also es ist ja, das Schöne ist ja auch an dieser Inselwelt, dass man relativ viel wirklich mit öffentlichen Fähren halt erreichen kann. Das heißt, der Weg ist wirklich das Boot und man muss nicht jedes Mal einen Staatsakt betreiben. Die fahren manchmal stündlich, die fahren also auch von Athen aus, von auf ganz viele Inseln Boote hin. Das findet man schnell im Netz und so. Also das heißt, das ist einfach ein Verkehrsweg, der natürlich mega Spaß macht, genauso wie ihr beide gesagt habt, und der einfach auch erschwinglich ist, und das ist der Weg dadurch, wenn man will. Oder man mietet sich halt dieses Segelboot mit ein paar Leuten, was ja auch immer beliebter wird. Segeln ist eine Sache von Insel zu Insel. Man kann mit den Fähren fahren, man kann auf den einzelnen Inseln wohnen mit der Fähre, weiterfahren und so. Und das, das habe ich so wahrgenommen, und das hat sich jetzt ja auch bestätigt, dass das einfach auch eine wundervolle Art ist, ein paar Wochen zu verbringen oder ein paar Tage,
wie auch immer. Ja, und so eine Region vom Wasser aus zu erleben, ist ja immer dann auch nochmal was. Auch natürlich ein maximaler Abstand zum eigenen Alltag. Wann hast du das schon sonst so? Das ist wirklich, also was ich noch, mein Highlight-Erlebnis tatsächlich, was so gibt, also diese Momente, wo du sagst, das halte ich jetzt ganz fest, und in einem dunklen, grauen Regentag zu Hause hole ich mir das wieder hoch. Das ist...
Mach das jetzt.
Jetzt mache ich das. Stellt euch vor, der Morgenkraut, der kleine Hafen auf Skiathos, der alte Hafen, da klappern so ein paar Boote an Land, die Kätzchen laufen schon rum, langsam sieht man das Morgenrot schon, aber die Sonne ist noch nicht da. Und dann begrüßen dich zwei sehr muntere Typen, so unser Alter, würde ich mal denken, so Mitte, Ende 40, Janis und Kostas. Das ist kein Spaß. Die zwei sagen so, hier ist unser Fishing Boat und wir nehmen dich jetzt mit auf den Trip da raus. Und die machen das tatsächlich. Früher sind sie zur See gefahren, wie das oft so ist. Jetzt lohnt sich das so nicht mehr. Und sie wollen aber den Gästen wirklich ein authentisches Erlebnis liefern und nehmen dich mit auf so einen kleinen Fischkutter, wo alles noch drauf ist, wie das so sein muss, mit Netzen und Gerätschaften. Ganz basic. Und du musst morgens noch ein kleines Jäckchen anziehen, weil es noch ein bisschen kühl. Und dann tuckert das Ding raus, gehen Morgenrot zwischen diese Inselchen. Also das ist schon allein das. Und dann so nach und nach tuckert das da weiter. Die wursteln so ein bisschen, man redet kaum. Englisch können sie fast nicht, aber es reicht. So, und dann steigt irgendwann die Sonne überm Wasser auf. Und du fährst mit deinem Bootchen zur nächsten kleinen unbewohnten Insel. Da wird mal angeankert. Dann läufst du da an so einem einsamen Strand entlang, atmest tief durch. Der Janis holt schon mal ein paar Fische aus so einer Reuse raus. Dann fährst du weiter an einen anderen Anleger. Dann wird am Boot, werden die Fische, die sie rausgezogen haben, werden dann auf so einem kleinen Grill gegrillt. Und dann sitzt du nachher mit frischestem gebratenem Fisch und einem schnell griechischen Salat, den sie noch irgendwie zusammengezimmert haben, und ein bisschen schönem Brot auf diesem Bootchen an so einer kleinen Bucht und denkst nur so, oh, es braucht echt nicht viel und es ist schon das ganz große Glück. Und die zwei sind so richtig herzliche Typen. Er erzählt immer von seiner Mother-in-Law, seiner Schwiegermutter, die das nicht sehen dürfte, und die sehr, sehr witzig, und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis so.
Wundervoll. Ja. Das klingt fantastisch. Ich hab Bock jetzt. Ja,
man will ja.
Werbung. Sag mal, Jochen, bei welcher Art von Reise erholst du dich eigentlich am besten?
Ganz einfach, liebe Chefin, in der Natur. Allerdings ist es für mich als Flachland-Tiroler gar nicht so einfach, eine passende Wanderroute zu finden, Distanzen einzuschätzen und authentische Unterkünfte mit, wichtig, gutem Essen zu finden. Muss ich zum Glück auch nicht, denn dafür gibt's Erlebe aktiv.
Oh, was bieten die so an?
Individuelle Aktivreisen in Europa. Zu Fuß, mit dem Rad, alleine, als Familie oder mit Hund. Bei Erlebe aktiv buchst du keine Reise, sondern ein unvergessliches Erlebnis in der Natur. Die kümmern sich um die Orga und ich konzentriere mich aufs Erleben. Einziges Problem, das Angebot. 100 individuelle Rundreisen in 11 Länder Europas, und 2024 ist auch noch Schweden dabei.
Die Qual der Wahl.
Allerdings. Abenteuerurlaub im Socha-Tal, Wandern auf Madeira, mit dem Rad durch Apulien oder Eselwandern in Frankreich. Alles abseits der ausgetretenen Pfade und in der passenden Schwierigkeitsstufe. Und dank App und GPS-Daten habe nicht mal ich eine Chance, mich zu verlaufen. Sehr praktisch finde ich ja auch den Gepäcktransport bei den Wander- und Radreisen.
Reisen mit leichtem Gepäck, genau dein Ding, Jochen. Egal, ob ihr Einsteiger oder Gipfelstürmer seid, mit den gekennzeichneten Schwierigkeitsstufen und Gepäcktransport findet jeder Abenteurer bei Erlebe aktiv seinen perfekten Aktivurlaub. Alle angebotenen Reisen sind übrigens CO2-kompensiert. Alle Infos findet ihr auf erlebe.de/aktiv und natürlich wie immer in unseren Shownotes.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Was schöne Bilder du da uns in den Kopf gezaubert
ja,
hast. Vielen Dank für diese Inseltipps. Beide Inseln hatte ich wirklich null auf dem Schirm. Wobei ich auf der Mamma Mia Insel, die hab ich schon mal gesehen. Großartig, ja, dass wir das jetzt irgendwie in Verbindung gebracht haben.
Ja.
Tamina, vielen Dank dafür's mit uns zwischen griechischen Inseln rumschippern,
ja,
und das alles betrachten, ein bisschen rumlaufen.
Und dann in diesen Tavernen sitzen, weißt du, abends so schön am Hafen, ja, ne? Und dann Yamas, Tassen und diese ganzen Mezel, diese Vorspeisen alle und dann, ich meine, genießen können und diese Gastfreundschaft, die ist ja, ja, wirklich legendär in Griechenland. Ja, also ich finde, das ist echt auf so eine ganz nahbare, menschliche, tolle Art. Das wirklich aus so richtig von Herzen. Also das können wenige Länder, finde ich, so. Das habe ich da auch unglaublich toll erlebt. Also ich ist echt, finde, es ist eine Reise wert. Ich kriege auch schon wieder Lust.
Na komm, wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt einfach zu dritt los. Mama Mia, was soll's?
Ja. Mama Mia, genau.
Und wir müssen uns wieder treffen hier, ja, weil du hast es eben nochmal angesprochen. Du bist eben mit uns noch in die Taverne abgebogen. Wir können ja alleine eine Stunde, zwei über griechisches Essen sprechen.
Oh ja, da würde ich auch.
Über Joghurt, über Gebäck, über vierte Mahlzeit. Wir müssen uns wieder treffen und zusammen griechisch essen.
Ja, also beim Essen bin ich auch immer sofort dabei. Ihr wisst ja.
Ja,
also Food and Travel ist es eigentlich, oder?
Ja. Das ist bei uns ja auch Reisen, eben. Essen. Also
wie schön, da haben wir eine gemeinsame Leidenschaft.
Tamina, vielen Dank für die Bilder, für die Tipps, fürs Lustmachen, fürs Fernweh, ja, aber auch.
Ich bin gespannt auf eure nächsten Abenteuer.
Ja, wir auch und irgendwann reisen wir wieder zusammen.
Ja, da freue ich mich drauf, ja, ihr super, Lieben. Super. Macht's ganz gut.
Dankeschön.
Tschüss.
Bis bald, Dankeschön. Ciao.
Hellas.
Ach, Hellas. Mensch.
Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.